Crop FM, Ausgabe Nummer 534. Wir schreiben den 4. Oktober 2024. Meine Gäste heute Abend sind Marie Priebusch und Stefan Franke. Und es geht um die Vergangenheit. Und wie immer gibt es auch heute den Cropcom in einem Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Einfach auf cropfm.at gehen, einsteigen, Fragen reintippen und vor allem im hinteren Teil der Sendung gehe ich sehr gerne darauf ein. Und natürlich ist auch die Skype-Leitung offen. Einfach User cropfm anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Website von CropFM, cropfm.at, lohnt sich auf jeden Fall. Dort findet man das vollständige Archiv, beinahe vollständig. Bilder zu diesen Sendungen, zum Beispiel zur heutigen, habe ich wieder ein paar vorbereitet, beziehungsweise meine beiden Gäste haben mir einiges zur Verfügung gestellt. Und natürlich gibt es auch die Kontaktadressen der Gäste, weitere Beschreibungen, Links auch zur heutigen Sendung natürlich. Findet man alles auf cropfm.at und dort findet sich auch der orange Button mit dem Herz, der cropfm-Spenden-Button. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Noch das heutige Titelbild wurde wieder von Matthias Töpfer produziert. Er ist seit über 40 Jahren im Geschäft. Illustrator, Fotodesigner und er ist der Illustrator von CropFM. Mehr zu seiner Kunst auf atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Und das Mystikum Webmagazin feiert seine 200. Ausgabe. Und das mit 4 Fragen, die Sie einigen, zum Teil aus vergangenen Interviews auf CropFM und auch aus anderen Kanälen, bekannten Persönlichkeiten gestellt haben, wie zum Beispiel Reinhard Habeck, Werner Betz, Gabriele Lukas, Andreas Winter, Ulrich Kramer, Werner Neuner. Ja, und auch ich hatte die Ehre, ein paar dieser Fragen zu beantworten. Ein Gewinnspiel gibt es dann auch noch. Das Mystikum Webmagazin, es existiert seit März 2008. Alles Gute wünscht CropFM. Und eine Retrospektive auf das Zukunftsprojekt, das hier ja ausführlich behandelt wurde, ist auf Stefan Frankes Website signallinie.info Ende September erschienen. Und was für Stefan in der Rückschau auf die Zukunft am wesentlichsten war, das kann er jetzt eigentlich dann eh am besten gleich selbst erzählen. We'll be right back. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinen Gästen Marie Priebusch und Stefan Franke. Und wir werfen einen neuen Blick auf die Vergangenheit. Marie Priebusch ist Remote-Viewerin aus Leidenschaft und betreibt gemeinsam mit Timo Ferret die Website Into the Matrix. Als Hypnosetherapeutin mit eigener Praxis wird das Thema Bewusstsein in ihrem privaten und beruflichen Leben großgeschrieben. Stefan Franke braucht man hier wohl nicht mehr wirklich vorzustellen. Dieses ist jetzt bereits Sendung Nummer 12, das 12. Interview auf Crop FM mit ihm, und man kann ihn wohl mittlerweile als einen alten Haudegen der deutschen Remote-Viewing-Szene und natürlich auch dieser Sendung bezeichnen. Mehr über ihn und sein umfangreiches Wirken findet man in den Interviews mit ihm und natürlich auf seiner Website signallinie.info. Schönen guten Abend, ihr beiden.
Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, freut mich, dass wir uns wieder mal zusammensetzen. Es gab ja voriges Jahr war das, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann, aber jedenfalls im vorigen Jahr gab es ja den ersten Teil dieser Sendung, eine neue Vergangenheit sehen, also so quasi der Versuch, ähnlich wie ihr euch in dem Zukunftsprojekt mit der Zukunft beschäftigt habt und auch da versucht habt, Trends und so weiter herauszufinden, jetzt, sagen wir mal, eine Reihe von Viewings, die irgendwie in einem mehr oder weniger losen Zusammenhang stehen und wo man dann natürlich versucht, irgendwann einmal ein kohärentes Bild unserer extrem aufregenden Vergangenheit herzustellen. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Sagen. Ja.
Ja, und dann fangen wir gleich an. Also es gibt heute auch wieder eine Bilderseite, die unterm Ankündigungstext verlinkt ist. Also die meisten, oft suchen das ja Leute. Und also einfach, wenn man jetzt auf die Startseite geht, links oben auf das Ei klicken und dann direkt unterm Text, dort findet man die Bilder, auf die wir dann heute noch eingehen werden. Dann, Marie, von dir gibt es auch eine neue Serie, True Women. Auch die ist verlinkt, auf die werden wir dann auch noch zu sprechen kommen. In der ersten Folge widmet ihr euch ja dem Kornkreis von Grasdorf, ein mysteriöses Gebilde, ein mysteriöser Vorfall. Und Stefan, genau, du hast ja auch jetzt einen Artikel veröffentlicht, in dem du quasi eine Rückschau auf das Zukunftsprojekt, eine Retrospektive auf das Zukunftsprojekt nimmst. Was war da für dich das Wesentlichste?
Kann man das sagen?
In ein paar Sätzen?
Ja, durchaus. Also im Prinzip haben wir das schon damals in der Utopien-Sendung versucht darzustellen. Aber ich habe es in dem Artikel nochmal versucht, ein bisschen kompakter, verständlicher zu machen. Und das Wesentliche für mich ist eben die Erkenntnis, dass wir eine Zukunft selbst mitkreieren müssen. Also tatsächlich auch mal von dieser Mentalität wegkommen, es gibt irgendwo eine Prophezeiung oder irgendwo Trends oder andere sagen uns, wie es sein wird, sondern tatsächlich selbst mitgestalten. Und das ist eigentlich das, was wir da schon immer vermitteln wollten, also schon seit dem ersten Projekt damals.
Ja, also ihr habt ja eine Utopie und eine Dystopie, also ihr habt die Route ins Fenster gestellt und sagt, wenn ihr nicht brav seid, dann kommt die Dystopie und dann sonst vielleicht
genau,
die Utopie. Ne? Ja, Details in, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Sendungen. Jetzt von der Zukunft in die Vergangenheit. Bleiben wir vielleicht gleich bei dir, Stefan. Also wir haben da ein paar Dinge vorbereitet, unter anderem hast du 3 Viewings auf die Nazca-Linien gemacht, also jene Zeichen in Peru.
Genau.
Hochebene von Peru, die schon seit mindestens Jahrzehnten, eigentlich Jahrhunderten, glaube ich, seitdem sie jetzt im Westen für Kopfschütteln sorgen, immer wieder, weil eigentlich keiner so recht weiß, wozu die eigentlich angefertigt wurden, weil man vom Boden aus diese Figuren gar nicht wirklich erkennen kann. Aber gut, war halt vielleicht für die Götter, wer immer das jetzt wieder war. Was habt ihr da Neues rausgefunden dazu?
Ja, also im Prinzip wurden die erst so wirklich in den 1920ern entdeckt, als halt erste Flugzeuge drüber geflogen sind,
knapp
die das dann zufällig
Jahre
gesehen
dann.
Haben. Ja. Genau, ja. Weil vom Boden aus ist es halt so gut wie gar nicht zu sehen. Was wir uns jetzt aber angeschaut haben.
Zu sehen schon, aber man erkennt es nicht, ne? Also man sieht dann nur irgendwelche Spuren oder irgendwelche Wege, keine Ahnung, wie das vom Boden ausschaut, aber man hat keine Ahnung, dass das von oben dann, da gibt es ja Spinnern und alle möglichen erstaunlichen, riesigen Symbole, Figuren etc.
Wobei ich jetzt sagen muss, wir haben nicht diese Tierfiguren und ähnliches geviewt, diese Piktogramme, sondern tatsächlich diese Linien, die da über die Berge verlaufen. Also als hätte man das so abgeschabt, regelrecht. Mhm. Also gibt es ja auch so Bergspitzen, die sehen aus, als wären die komplett abgeschabt worden und so.
Wo es dann halt auch Spekulationen gibt, dass das Landebahnen etc. gewesen sein sollen. Mhm.
Das haben wir uns angeschaut. Diese Tierbilder wäre natürlich auch noch interessant, was das war. Ob das jetzt tatsächlich, wie es in der Präastronautik auch gedeutet wird, dass da halt Einheimische waren, die irgendwelche Vorgänge beobachtet haben und das dann für Götter gehalten haben und denen dann quasi Bilder da reingeschart haben. Aber ja, ich denke, ursprünglich sind auch diese geraden Kratzlinien. Und da gab es 3 Sessions drauf.
Und es gibt auch eine Zusammenfassung dieser Sessions, wenn man also jetzt auf die Bilderseite geht. Ich habe es vorher auch nochmal in den Chat gepostet, ansonsten einfach auf die Startseite gehen, gleich unterm Text, der erste Link, Bilder zur Sendung. Und da vielleicht kannst du auch auf das ein bisschen eingehen. Also man sieht ganz links, sieht man da eine Aufnahme von dem, was du jetzt sprichst. Also wie gesagt, keine Figuren in dem Sinne, sondern gerade Linien. Auf einem Plateau. Und dieses Plateau ist auch künstlich? Oder?
Also es ist jetzt, an sich nicht. Also das Bild, das ist jetzt einfach nur repräsentativ. Das ist jetzt nicht genau das Target-Bild, weil da habe ich nichts Copyright-Freies gefunden. Aber es kennen viele sicherlich, also zumindest aus Däniken-Dokus und so, dass da halt so ein Berg ist, der ganz breite Linien hat, die darüber verlaufen. Also wie abgeschabt. Und das war sozusagen unser Target. Und die erste Session davon, die gab es tatsächlich schon vor Jahren. Das lag dann halt mal eine Weile brach, weil auf sowas, nach Möglichkeit sollte man immer mehrere Sessions machen. Vor allem, wenn halt zu abgefahrene Dinge rauskommen, dass man das dann auch verifizieren kann oder halt sieht, ob der Viewer jetzt irgendwo in analytische Überlagerungen oder Fantasien abgedriftet ist. Ja, und mittlerweile gibt es halt 3 Sessions auf das Target. Und beim ersten Mal, da kam schon so etwas vor, wie eine Art, ich nenne es mal riesiger Hobel. So eine riesige Maschine war das, die halt dort über dem Boden geschleift ist, vibriert ist. Und die hatte auch eine Art Werkzeug dran, was im Prinzip immer diesen Boden ausgehoben hat, immer so ein Stück abgebaggert hat. Also im Prinzip wie eine Bergbaumaschine sah das aus. Und dann gab es später eine weitere Session. Das war eine verblindete Solo-Session, also wo man jetzt keinen Monitor hat, der einem sagt, okay, schau dir das nochmal von weiter weg an oder schau dir das da hinten nochmal an, sondern da kommst du halt so auf, wie du aufkommst im Target. Und das war halt auch eine Art Maschine, aber ganz aus der Nähe, als wenn man direkt daneben steht. Und da gab es eine Art Kettenzug oder Seilzug. Es gab Elektronik, es gab auch... Also es war sehr schmutzig alles, da lag auch sehr viel Zeug herum. Also wie man sich so einen klassischen Bergbaubetrieb eigentlich vorstellt. Und da war dann auch so am Ende die Schlussfolgerung, das fühlt sich schmutzig und heikel an, was da gemacht wird. Also war wohl auch nicht ganz ungefährlich. Und dass da im Prinzip sowas wie eine schwere Fördermaschine steht. Und da gab es eben auch eine Timeline, allerdings jetzt nur in einer von den 3 Sessions. Und die kam auf diese übliche verdächtige Zeit zwischen 10.000 und 12.000 Jahren. Und dann gab es noch eine Session.
Andauernd, wirklich so
genau,
oft.
ja.
Also irgendwie scheint das eine wichtige Episode gewesen zu sein. Man vermutet ja auch eine Flut, die zu dieser Zeit passiert sein soll, ausgelöst durch einen Einschlag.
Genau, ja. Irgend sowas in der Art. Auf jeden Fall ein globaler Kataklysmus. Und dann gab es noch eine dritte Session. Das war im fortgeschrittenen Training. Also das war eine Schülerin. Und die hat eben auch industrielle Anlagen dort wahrgenommen. Also einmal sah es aus wie eine Art Fabrik. Und da war auch irgendwas dran angeschlossen. Das war so ähnlich wie dieser Hobel aus der allerersten Session. Und da war auch hinten eine Leitung dran oder ein Rohr oder ähnliches. Das kam auch in der ersten Session so beiläufig vor, bei diesem Gerät. Und was die da letztlich gemacht haben, die haben im Prinzip den Boden nach irgendeiner weißlichen glitzernden Substanz ausgefiltert. Also das haben die dort offenbar abgebaut. Wir wissen nicht genau, was es ist. Also es scheint kein Diamant oder so gewesen zu sein. Und dann haben wir das mal versucht weiter zu verfolgen. Also anscheinend war das wichtig, um irgendwas zu bauen. Also der Viewerin kam jetzt sowas wie Antrieb und Fliegen. Also jetzt hätte man irgendwas für Antriebe gebraucht bei dieser Substanz.
Also den Antrieb, um dann was zu bauen oder was?
Also diese Substanz, um Antriebe oder Triebwerke für irgendwas zu bauen, quasi als Rohmaterial.
Aha.
So, wir wissen aber nicht genau,
aber
was das ist.
Aber jetzt als Energiequelle oder als Rohmaterial für das Triebwerk oder was auch immer das war selbst?
Ich glaube, es war tatsächlich für das Material von dem Triebwerk.
Okay.
Nicht als Energiequelle. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich weiß nur, da hat Erich von Däniken so eine Studie durchführen lassen auf eigene Kosten. Den Nazca-Linien, und da kam unter anderem kam Magnetfeldanomalien und ein sehr stark erhöhter Arsengehalt vor. Was das nun jetzt immer bedeutet.
Ja, vor allem Magnetfeldanomalien, also die gibt es ja recht viele immer wieder. Aber muss man definieren, was es ist. Ja.
Ja, und auf jeden Fall haben die das dort abgebaut und ja im Prinzip auch direkt verarbeitet. Also da schien es gerade bei der dritten Session, wo man sich das mal ein bisschen weiter weg angeschaut hat, da schien es halt auch schon mehrere Vorrichtungen zu geben. Also einmal diese Abbaumaschine oder Fördermaschine und irgendwelche Förderbänder und dann halt was, wo das drin verarbeitet wurde. Also wenn es jetzt nicht vor so langer Zeit gewesen wäre, würde ich sagen, da hätte man auch einen Braunkohletagebau oder so viewen können. Das ist recht ähnlich.
Ja, aber gut, weiße Substanz, das finde ich seltsam. Ich meine, jemand hat da geschrieben Helium-3, ne? Ich glaube, das findet man nur im Mondgestein.
Ja, auf dem Mond, ja.
Es wird auch glitzernde weiße Substanz Peru, also es wird auch kein Koks gewesen sein, nehme ich an.
Damals wahrscheinlich nicht.
Aber sicher vieler Antrieb. Na, aber also es ist seltsam, weil was soll das gewesen sein? Weil es muss ja jetzt noch dort sein, das verstehe ich irgendwie. Oder haben die alles restlos weggeputzt?
Also ich denke schon, dass es noch dort ist. Vielleicht ist es ja eine Substanz, die für uns nicht so wichtig ist. Wie gesagt, die haben da, ich weiß jetzt gerade nicht, wie Arsen aussieht auswendig, aber die haben da ja auf jeden Fall Anomalien festgestellt auf diesen Spuren.
Es war Ormus, sagt Blablablub. Ich weiß nicht, was Ormus ist. Ja, Ormus.
Ich kenne nur Orichalcum aus diesen Atlantis-Geschichten.
Ich weiß jetzt nicht, ob er sich auf das bezieht, was wir jetzt gerade reden, aber chemischer Über. Sulfat meint Rind, Salze meint Garfield, ja.
Also die Viewerin, die fand das zumindest auch salzig, diesen Bestandteil. Haben halt geschaut, wozu dient diese Anlage dort? Eben, dass man einen Bestandteil separiert, weißlich, weich, salzig. Und ja, Bestandteile, Gewinnerzielung natürlich, lauter so Sachen. Man muss ja auch auf Sicherheit achten und es waren irgendwie sehr kompetente Leute dort, die das gemacht haben. Ja, so eigentlich eine übliche Abbauaktion, aber eben vor langer, langer Zeit. Das ist das Spannende daran.
Okay. Und jetzt bei diesen Session, also wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, da sieht man auf dem linkesten Blatt, ist das dann diese Maschine oder so, die du da...
Aha. Genau, dieses Hobel-Ding.
Und wie wurde das angetrieben? Wurde das vielleicht
schwer zu sagen, das war.
Aber war das irgendwas, Gefühl, wurde das händisch betrieben oder war das eine Maschine mit Energiequelle.
Das war schon eine Riesenmaschine und da wurde irgendwas hinten eingeführt und es gab auch eine Art Kabel oder Leitung, die irgendwohin verbunden war. Also das hat man ja heute auch bei diesen riesigen Schaufelradbaggern, die sind ja dann auch am Starkstrom angeschlossen, um quasi betrieben zu werden. Ja, und dann, wo es halt mal ganz nah ran war in der Session, da gab es auch eine Art Bedienfläche und dort musste auch irgendwas eingeführt werden. Und ja, da war halt das Wesentliche, dass es dort aus der Nähe sehr unordentlich, sehr schmutzig und gefährlich wirkte.
Also und, ein Riesenbergbaubetrieb. Und diese weißen Linien sind jetzt die Spuren des Abbaus oder?
Sieht so aus, ja. Also das Target, das war direkt quasi auf eine dieser weißen Linien markiert. Und da kamen eben immer diese Maschinenvorgänge vor.
Okay, weil wenn man sich dieses Bild anschaust, das du da reingegeben hast, wie gesagt, jetzt nicht das, was ihr geviewt habt, aber halt ein etwas Ähnliches, auch in Peru nehme ich an, oder?
Genau, ja. Also das, die sind ja überall diese Linien dort.
Da sieht man ja ganz viele Linien, manche schon verblasst und manche noch recht deutlich gezogen, als ob es da auch ältere gäbe und so und manche ziehen sich da überhaupt quer über irgendwelche Täler auch, oder ist das, es schaut ja echt seltsam aus.
Ja, also auch über Bergspitzen und
ja.
So. Und ja, das Target war im Prinzip, ja, beschreibe die Ursache für diese Linien, die da markiert sind, sozusagen. Und da kam das eben in drei verschiedenen Sessions raus.
Bergbau, keine Landebahnen, wie ich vermutet hätte, ja. Sondern Bergbau.
Aber das ist ja auch so eine ganz alte Präastronautik-These mit den Landebahnen. Ja. Ich meine, wenn da.
Es ist teilweise halt wirklich zu simpel gedacht, muss ich ehrlich sagen. Weil ja. Ich bin jetzt ein bisschen vielleicht beeinflusst. Ich lese gerade ein sehr gutes, wenn auch kritisches Buch, aber offen kritisches Buch von André Kramer zum Thema Paleo-Seti. Den werde ich auch heuer noch, ich glaube, in einem Monat habe ich den zu Gast. Und ja, da wird halt oft schon wirklich so die naheliegendste Geschichte sieht aus, wie wird dann einfach hergenommen, aber ja, das.
Und wozu brauchen, ich sag mal, interstellar Reisende, wozu brauchen die eine Landebahn?
Ja, nein, das
ist Quatsch. Ich denke mal, die werden senkrecht landen können.
Ja, ich glaube, das ist einfach Quatsch. Aber gut, wir waren ja alle nicht dabei, ne? Also wir können das natürlich auch nicht wissen. Ja, interessant. Bergbau in Peru. Aber diese Figuren, die sind, also, das erklärt jetzt die geraden Linien, aber die Figuren, also die werden ja nicht irgendwie jetzt Bergbau in Mustern betrieben haben, ne?
Also da habe ich zwei Theorien zu, aber wie gesagt, sollte man vielleicht mal viewen.
Ja.
Entweder es waren wirklich Einheimische, die dann halt diese Bilder für die Götter gemalt haben, dass sie wiederkommen mögen, weil die siehst du halt wirklich nur aus der Luft. Oder es waren dieselben hier, die da Bergbau betrieben haben und die haben das einfach in der Freizeit so aus Spaß gemacht.
Spaß. Ach so, okay. Die haben vielleicht dieselben Maschinen verwendet, aber um Figuren zu machen, okay.
Ja, also man kennt es aus von Forstarbeitern, wenn die mit der Kettensäge ein bisschen Zeit übrig haben, dann schnitzen die manchmal so Figuren in die Baumstümpfe rein und so. Sieht man ja manchmal. Aber ja, ich denke eher, also auch von der Symmetrie her, die sind ja jetzt nicht so super symmetrisch, die Tierfiguren. Also wirkt schon so, als wäre das vom Boden aus gemacht worden. Könnten schon Einheimische gewesen sein, ja. So müsste man nochmal viewen. Also es wäre ein guter Abschluss für dieses Target, denke ich mal auch.
Ja, stimmt. Marie, du irgendwelche Gedanken noch zu den Nazca-Linien? Habt ihr auch schon mal was in der Richtung geviewt?
Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ich kenne mich da null aus. Da bin ich die Falsche.
Okay. Aber ihr habt die 12 Apostelzeche geviewt, also da bist du die Richtige. Du hast da nicht alles erzählt, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt eher pessimistisch, dass du heute mehr erzählst. Oder willst du ein bisschen mehr erzählen? Es natürlich sofort, wenn dieses Wort 12 Apostelzeche fällt, springen natürlich sofort manche Hörerinnen und Hörer drauf an.
Ja, also ich selber war schon dort. Ich bin da irgendwann mal drauf gestoßen und ich bin tatsächlich mit dem Stefan da gewesen und wir haben ja in der letzten Sondung schon drüber gesprochen gehabt. Da hatten wir uns diesen großen Raum mit diesem Turm angeschaut gehabt. Ja, also ich habe tatsächlich nicht alles erzählt, was wir da gefunden haben. Wird da auch weiterhin dabei bleiben, jetzt nicht so weit ins Detail zu gehen. Aber was ich sagen kann ist, wir haben uns auch schon mal angeschaut, was denn die Gründe dafür waren oder ja, dass man das eben dann hinterher verfüllt hat irgendwann. Und da wurden zwei Interessengruppen quasi beschrieben. Und die eine Gruppe, die war dafür, dass irgendetwas zugänglich gemacht wird. Ja, also irgendwas der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und da gab es aber die andere Gruppe und die war dagegen. Letztendlich hat die Gruppe gewonnen, die dagegen war, und deswegen wurde da etwas verfüllt. Also ja, da gibt es etwas unten drunter, was unter Verschluss gehalten wird.
Unter der Zeche, die jetzt zugänglich ist.
Ja, da geht es noch viel weiter runter natürlich. Aber ist klar, wissen wir ja. Mhm. Ja.
Also ihr habt euch angeschaut, warum wurde sie verfüllt, aber habt ihr euch auch angeschaut, warum wurde sie gebaut? Weil um das ging es ja zum Beispiel in der Sendung mit Stefan Weber, der da ja Erstaunliches berichtet hat.
Also wir hatten ja unsere Ergebnisse, die habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung auch erzählt gehabt. Ganz, ganz am Anfang war das einfach nur ein Ort, wo Leute ja entlang gestritten sind.
Bitte am Mikro bleiben, Marie, du... Bitte dran denken.
eigentlich war es nur ein Platz, der gefunden wurde, wo sich Menschen ja gedacht haben, okay, das passt hier, sie ist schön zum sich niederlassen. Ursprünglich, also ganz, ganz am Anfang. Ich denke mal, dass das dann irgendwann ja zweckentfremdet wurde. Ne?
Interessant, ja. Die haben sich wirklich dort niedergelassen, also die haben sich gleich unterirdisch niedergelassen, oder du meinst so in der im Raum Kloster Neuburg niedergelassen und dann irgendwann diese Anlage gebaut?
Also nee, wir haben schon genau diesen Ort, also die Zwölfer Apostelzeche, und da oben drüber, da war am Anfang einfach nur braches Land, ja. Dann sind die entlang spaziert und haben dann gedacht, okay, hier passt das und hier lassen wir uns nieder, und wie es dann weiterging, da haben wir tatsächlich da nicht geschaut.
Weißt du, wer das war und wann?
Nee, also einen Zeitpunkt weiß ich nicht. Da haben wir nicht nachgeschaut.
Ist auch nicht so leicht rauszufinden. Ne? Also so,
ja, das ist echt auch schwierig, auch mit Remote Viewing. Ja, das sind immer noch so.
Naja, gerade auch mit Remote Viewing. Sonst, es gibt ja Datierungen, gibt es ja jetzt von Heinrich Kusch, also Carbon-Datierungen von Holzstücken, also die auf ein Alter jenseits der 50.000 Jahre schließen lassen. Puh, was immer das jetzt heißt.
Also der Werner Betz hat mir mal erzählt gehabt, dass da die Donaukultur da irgendwie entlang spaziert ist damals. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, die Winka-Kultur heißt ja auch, über die wir halt auch nicht allzu viel wissen. Wir können uns nicht mehr darauf einigen, ob das diese Zeichen, die sie hinterlassen haben, tatsächlich eine Schrift im engeren Sinne ist. Also angeblich ist das schon bewiesen, andere, ach, was weiß ich, das ist eine Kontroverse halt.
Ja, also da unten geht es definitiv weiter, und das sind auch Dinge, die aber jetzt für diese Zeit einfach noch nicht spruchreif sind. Ja. Und deswegen würde ich das hier auch nicht weiter ausführen wollen. Ja.
Du hältst Dinge zurück. Ja, na, also es ist offenbar so verrückt, dass und noch zu wenig belegt jetzt durch Viewings, oder ist es einfach zu erschreckend? Ich muss jetzt noch ein bisschen nachbohren, es hilft nichts.
Nee, also es ist jetzt nichts Negatives, was wir gefunden haben, aber halt einfach etwas, wo ich von meinem Gefühl her sage, nee, möchte ich tatsächlich in der Öffentlichkeit jetzt nicht weiter drüber sprechen. Ja, weil also man weiß ja, dass nicht unbedingt es so gewollt ist, dass man da näher nachschaut oder drin rumstochert. Und ich bin gern lieber sicher unterwegs. Das ist der Grund. Ja.
Okay. Ja, dann hoffen wir, dass vielleicht irgendwann die Zeit reif ist, dass ihr da mehr drüber erzählen könnt. Oder wollt. Ich meine, Stefan, ich verstehe es total. Man lehnt sich ja, wenn man jetzt sagt, ich bin Remote-Viewerin, eh schon weit genug aus dem Fenster raus. Ne? Wenn man dann auch noch über, keine Ahnung, Hightech in einem Keller von Kloster Neuburg oder was auch immer ihr da jetzt gesehen habt, zu reden anfängt, wird es natürlich immer schwieriger.
Es ist halt immer, es ist auch immer nur ein Indizienwert. Also du kannst jetzt natürlich 100 Sessions auf ein Target machen und da kommt überall dasselbe raus. kann man sagen, ja, es ist extrem wahrscheinlich, dass das so war. Aber letztlich ist es ein Indiz. Außer du findest jetzt, wie meinetwegen, bei den Nazca-Linien, du gräbst dann so eine alte Maschine aus oder so. Aber die wird man sicherlich mitgenommen haben. Oder wieder verwertet haben.
Ja. Genau. Und wenn jetzt nehmen wir jetzt an, tatsächlich großes Interesse dann besteht, die Dinge, die jetzt unter Kloster Neuburg gefunden werden, nicht ans Tageslicht kommen zu lassen, dann wird man dafür sorgen, dass da nie jemand wirklich Beweise findet. Und wenn er sie findet, dass er sie nicht in die Öffentlichkeit bringen kann. Und da wird es dann unschön.
Ja.
Wenn also das so ist, keine Ahnung. Oder jetzt sage ich einfach, ne? Und da ist gar nichts, kann natürlich auch sein. Remote-Führung ist natürlich, das sollte man, also wir gehen jetzt nicht mehr, nachdem das jetzt wirklich die x-te Sendung über Remote-Führung ist, bitte um Verzeihung, dass wir jetzt nicht mehr groß auf diese Thematik eingehen. Ich möchte es nur ganz kurz sagen, diese Session, ihr könnt es auch gerne noch ergänzen, aber nur für, falls jetzt jemand noch nie was von Remote-Führung gehört hat, da wird es sicher auch Leute geben, die jetzt da erst neu zur Sendung stoßen. Dabei wird eine abstrakte Zahlenfolge in der Regel wird mit einem bestimmten Target verknüpft, das so ziemlich alles sein kann. Also es kann einfach alles sein, von einem Konzept bis hin zur 12-Apostel-Zeche oder die Vase da in meinem Zimmer. Egal, der Viewer weiß überhaupt nicht, was er da viewen soll. Er hat eben nur diese abstrakte Zahlenreihe 14534769415 oder irgendwas und ja, beginnt er zu beschreiben, was er da wahrnimmt. Und diese Session-Protokolle, die man halt zum Beispiel sehen, auf der Bilderseite, das erste Bild, da gibt es dann verschiedene Stufen. Das ist also ein geführter Prozess. Da gibt es einen Monitor und einen Viewer. Und der wird dann quasi abgearbeitet. Und in den letzten Stufen geht es dann so weit, dass der Viewer wirklich quasi schon fast dort ist und sich umsehen kann. Also man geht da immer weiter aufs Target ran, ans Target ran. Man kann natürlich auch völlig off-Target sein, dann beschreibt man irgendwas völlig anderes, kann auch sein, aber meistens weiß der Monitor, oder gibt es Doppelblind-Viewings auch, aber in der Regel weiß der Monitor, was da geviewt wird und weiß dann daher auch, wann er off-Target ist und wann nicht. Und so kommt man dann zu gewissen Einsichten, die natürlich nicht hundertprozentig sind, also meiner Meinung nach, sogar wenn das mehrere Viewer sehen, kann sein, dass die, warum auch immer, alle auf dieselbe falsche Fährte kommen. Es kann auch eine Unachtsamkeit des Monitors oder derjenigen Person sein, die das Target erstellt hat. Das heißt, diese abstrakte Zahlenfolge mit dem, was auch immer da geviewt werden soll, zu verbinden. Wenn der also irgendwie abgelenkt war und an den Topf Gemüsesuppe gedacht hat, der ihm gerade übergangen ist, dann werden die Viewer irgendwie ein brodelndes, waberndes Etwas wahrnehmen. Und keine Ahnung, dann vielleicht das als Vulkan interpretieren. Aber man soll ja gar nicht interpretieren. Wie gesagt, wer sich für das Thema Remote Viewing interessiert, ist ein eigenes Themengebiet auf CropFM. Man kann ja auch die Sendungen nach Themen sortieren und wenn man da dann, da kommen sie chronologisch und wenn man dann einfach einer der ersten Sendungen anhört, dann wird dort sehr, sehr detailliert darauf eingegangen, was Remote Viewing ist, wie es funktioniert, etc. Und was wir aber heute hier machen, wir sprechen über Ergebnisse aus den Viewings, nicht so sehr über Remote Viewing selbst. Oder ich weiß gar nicht, wie gesagt. Also das war jetzt meine Einleitung. Ihr könnt, ist die Sendung nun vorbei? Fragt ja moin. Nein, sie geht erst los, so richtig. Ihr könnt gern etwas ergänzen, falls ihr jetzt irgendwas falsch gesagt habt oder irgendwas Wichtiges vergessen habt.
Nö, also passt schon.
Passt schon, gut.
Das ist halt, also gerade der Target-Kontamination, was du angesprochen hast, das will, also richtiges Tasking-Target erstellen, das will halt wirklich gelernt sein. Wobei so Tasking-Unfälle, sage ich mal, wo man dann wirklich die Gedanken des Taskers geviewt hat und nicht das, was er als Target beabsichtigt hat, das war jetzt in den letzten 15 Jahren oder so, ist das zweimal passiert bei uns. Es waren beide Male unausgebildete Tasker. Also ja, da muss man schon wissen, was man tut.
Genau. Und anonym 5-Stern, wenn das so abläuft, nein, danke. Okay. Wie gesagt, das wäre jetzt für alle, die jetzt schon, die meisten, glaube ich, haben schon jetzt von Remote Viewing gehört und ich glaube, für die meisten wäre das jetzt eher langweilig. Aber das, was ich jetzt gerade versucht habe zusammenzufassen, das ist Remote Viewing. Ja. Und wie gesagt, wirklich spannend finde ich, sind dann die Ergebnisse daraus. Und ich habe das übrigens selbst auch schon mal probiert, vielleicht würde ich das noch anfügen, und habe für mich feststellen können, dass das funktioniert, meiner Meinung nach. Oder nicht meiner Meinung nach. Also ich war auch selbst Zeuge von Leuten, die das zum ersten Mal machen und sowas von spot on sind. Also ich erzähle das eh in vergangenen Sendungen, wie gesagt.
Ja, es gibt vier dicke Bücher, wo die ganzen wissenschaftlichen Forschungen von 72 bis 95 aufgelistet sind mit allen Ergebnissen und so. Also man kann es eigentlich nicht mehr widerlegen, dass es wissenschaftlich bewiesen ist. Also wer das sagt, der hat sich noch nie damit beschäftigt.
Das Remote Viewing selbst jetzt funktioniert. Genau. Das heißt, dass es möglich ist, irgendwo in Raum und Zeit Dinge wahrzunehmen und sie zu beschreiben. Das ist eigentlich Remote Viewing.
Was übrigens spannend ist, also gerade in den letzten Wochen, da kriege ich immer mehr so interdisziplinäre Bestätigung für einige unserer Targets oder Projekte aus der Vergangenheit. Also ich kenne auch Leute, die machen halt, wie sagen die das, Akasha-Readings und Channelings und so. Und die sind halt unabhängig von der Kenntnis unserer Sessions, sind die halt, als sie vergleichbare Ziele angesteuert haben, sind auf die gleichen Aussagen und Ergebnisse gekommen. Also das bestätigt sich auch immer gegenseitig.
Okay. ITM, Into the Matrix. Marie, ihr habt unglaublich viele Dinge euch schon angeschaut und eines davon sind die Bosnien-Pyramiden und dazu gibt es ja auch Bilder. Wenn man jetzt auf die Bilderseite geht, sind das Bild 5, 6 und 7. Weiter unten gibt es dann auch noch Bilder und 8. Also 4 Bilder gibt es ja dazu. Es gibt dann weiter unten auch noch Aufnahmen, die ich einmal gemacht habe in Visoko. Das ist aber eher zum Vergleich von einem Viewing von Stefan, auf das wir später eingehen wollen. Aber was habt ihr da zu den Tunneln und ja einer Energie, die da nach außen geleitet wird oder werden soll, gefunden? Stichwort ja. Bosnien-Pyramide.
Genau, also ich habe jetzt kürzlich ein Projekt gemacht mit mehreren Fragestellungen, weil ich seltsamerweise im Sommer von 4 unterschiedlichen Leuten auf die Bosnien-Pyramide aufmerksam gemacht wurde. Die kannten sich alle gar nicht und ich wusste davon auch überhaupt gar nichts. Dann habe ich gedacht, okay, machen wir mal ein Projekt draus mit unserer Projektgruppe. Ich muss dazu sagen, dass ich im Vorfeld immer so wenig wie möglich versuche, über das Thema zu wissen, einfach um keine Vorab- ja, also um nichts reinzubringen, ja, ins Tasking einfach auch vorsorglich, auch wenn ich weiß, was ich tue. Und dann haben wir uns einfach mal die Sonnenpyramide angeschaut, und zwar zum Zeitpunkt der Entstehung, um mal zu gucken, wie das alles überhaupt zustande kam und so weiter. Und alle Viewer haben in Verbindung mit dieser Pyramide eine Energie beschrieben. Und diese Energie befindet sich unterhalb der Pyramide, also wirklich ganz, ganz tief im Inneren der Erde. Und hier spielen auch diese Tunnel, also das Tunnelsystem, eine Rolle. Wir können auf jeden Fall vorweg sagen, dass die Pyramide selber anscheinend, und das haben mehrere Viewer gesagt, eher eine Attrappe ist. Ja, das ist ein Schein. Die Pyramide an sich spielt jetzt nicht unbedingt die größte Rolle.
Lustig, interessant, weil das, also ich war mit dort 2011 und genau das war auch so irgendwie mein Eindruck. Ja, das Ding sieht von der Luft aus fotografiert, es gibt ein paar Winkel, aus denen das wirklich beeindruckend ausschaut, aber das, was mich wirklich fasziniert hat, waren die unterirdischen Anlagen. Und wenn man da, also es gibt da eine Sendung, The Spirit of Visoko, wenn man sich das anschaut, dort habe ich ein paar Aufnahmen dieser Gänge, die auch verfüllt sind. Ja, genauso, die sogar dieselbe Form haben wie Erdstelle, aber durch Schotter getrieben wurden und die auch verfüllt wurden, warum auch immer. Und also wie gesagt, interessant, ich fand auch damals, das Interessanteste an der Pyramide ist das, was unter der, unter Anführungszeichen, Pyramide ist.
Ja, ganz genau. Also es ist wohl anscheinend schon so, dass diese Energie, die sich ganz tief unten eben befindet, sich den Weg bahnt durch das Tunnelsystem und dann durch die Spitze, also ja, Spitze in Anführungsstrichen, nach oben rausgeht. Ja, also das sieht man, glaube ich, am Bild. Moment, ich muss mal schnell schauen. Das Bild Nummer 7, da hat der Viewer die Pyramide gezeigt. Das ist im oberen Bereich des Bildes und unten drunter diese Wellenlinien, das soll jetzt die Energie darstellen. Und die bricht ja unregelmäßig eben dadurch, durch das Tunnelsystem, dann bis hinauf, ja, nach oben. Ja. Aber wie gesagt, ist eigentlich irrelevant. Also diese Pyramide selber wurde wohl absichtlich genau auf diesen Punkt gesetzt, weil sie wohl ja etwas verdecken soll. Und das ist der untere Bereich. Und
das aber Moment, das ist ja Berg eigentlich. Also wie habt ihr euch angeschaut, wie dieser Berg entstanden ist, der zumindest auf drei Seiten aussieht wie eine Pyramide, hinten dann irgendwie auf einer Seite nicht mehr so richtig?
Ja, also laut Viewer ist das gemacht worden.
Ach, okay.
Ja, wie auch immer das sein sollte. Also detailliert weiß ich das nicht, aber irgendwie hat man da ja Arbeitskraft eingesetzt sozusagen. Und die Pyramide selber ist sie wahrscheinlich begehbar. Ich weiß jetzt gar nicht, also laut Session kann man rein. Ich weiß jetzt nicht, wie das, du warst ja da, Tarek, weißt du das?
Ja, das ist aber ein Stück weit weg von der Pyramide und dann gibt es da Eingänge zu einem sehr, sehr ausgedehnten Gangsystem, von dem sie zumindest vor 10 Jahren schon einiges freigelegt hatten. Das war wirklich beeindruckend. Also gibt es eine Sendung, wie gesagt, mit unzähligen Interviews von Leuten dort. Da war auch ein Kongress. Klaus Dohner war auch dort, den habe ich dort zum ersten Mal da in Persona getroffen, habe ihn auch interviewt natürlich dazu. Und ja, man kann da rein. Aber wie gesagt, die Pyramide, das kann man sich überhaupt nicht so vorstellen, wie, deshalb ich setze da immer unter fetten Anführungszeichen, weil das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Pyramiden, die man sich sonst so vorstellt. Das ist ein Berg. Einfach ein Berg. Und der hat einfach die Form an drei Seiten, die, ja, wirklich pyramidal aussehen. Aber ob das jetzt einfach gebaut wurde, keine Ahnung. Ich weiß, dass Almanagic, also der Protagonist dort, der also das wirklich da vorantreibt und auch touristisch natürlich ausschlachten möchte, der sagt, dass das irgendwie so ganz eine spezielle Art der Architektur gewesen sei. Also das hat er damals so ein bisschen angedeutet, ja, also so geologische Prozesse einzusetzen, um da interessant, aber ja, okay, keine Ahnung. Und uralt. Also ich will da jetzt gar keine Zahlen nennen, weil es also, ist noch weit, also alles sehr spekulativ, ja.
Ja, also im Bild Nummer 5 sieht man eben, da hat der Viewer das schon so wahrgenommen, dass da irgendwie ein Eingang wäre, der dann nach unten hinweg führt und das alles irgendwie miteinander verbunden ist. Das ist aber tatsächlich gar nicht das Interessante. Das Interessante ist diese Energie, die sich da in einem unteren Bereich wohl befindet oder davon ausgeht. Das sieht man im Bild Nummer 6, also das ist im Grunde die Pyramide im oberen Bereich und dann geht es unten noch wirklich weit runter und irgendwo da scheint es einen ziemlich großen Raum zu geben, ja, so ein Bereich und der ist auf jeden Fall nicht zugänglich, der ist komplett verschlossen und da scheint jetzt wohl diese Energie auch mit reinzuspielen. Irgendwie wird oder man kann etwas aktivieren, ja, und ganz am Anfang wurden also zum Zeitpunkt der Entstehung, Lebewesen oder Personen wahrgenommen, die diese Energie beobachteten, ja, und studierten und dann in der Folge auch genutzt haben. Und wie sie genutzt haben, das ist das Spannende überhaupt. Das wäre das Bild Nummer 8.
Garfield 07 fragt, ob das Wasser ist unten. Also er meint sicher diese gewellten Linien bei Bild Nummer 8. Nein, das ist eben nicht Wasser, sondern du hast vorher gesagt, das ist diese Energie, vielleicht kannst du das später noch ein bisschen genauer beschreiben, was jetzt damit gemeint ist, genau. Und Bild Nummer 8, okay, ja?
Genau. Also im unteren Bereich gibt es jetzt diese Energie in irgendeinem großen Raum, wo das wohl am meisten potenziert ist, ja. Und diese Energie bricht unregelmäßig nach oben raus, Und es ist wie so ein Energiefluss, der laut Sessions aktiviert werden kann, ja, und dann in der Folge genutzt. Und wie sie genutzt wird, ist folgendermaßen. Ein Viewer hat beschrieben, dass, und das sieht man jetzt in Bild Nummer 8, dass Materie im Grunde durch was auch immer irgendwie ein Prozess gewandelt wird und dann letztendlich eine neue Form erhält. Ja, und in mehreren Sessions kamen die Schlagworte Glas in analytische Überlagerungen, also Portal, ja, und Transformation und solche Geschichten vor. Also es scheint, als ob da irgendwie Materie sich dematerialisiert sozusagen. Das fand ich schon sehr spannend. Also das wird genutzt oder wurde genutzt. Gehen wir mal von der Vergangenheit aus. Und das Tunnelsystem selber scheint hier wohl als Überträger dieser Energie zu dienen, als irgendwie wie eine Überbrückung von Raum und Zeit tatsächlich. Also diese Worte kamen vor in den Sessions. Und der Tunnel als Katalysator für diesen Energiefluss. Da kam zum Beispiel auch das AOL-Teilchenbeschleuniger. Also das ist schon sehr spannend, was da unten wohl vor sich geht.
Das kommt sehr oft, der Teilchenbeschleuniger. Aber es ist ja fast so ein bisschen ein Schlagwort schon wie Quantenphysik. Aber jetzt Bild Nummer 8. Also generell, das sind direkt Ausschnitte aus Sessions. Das heißt, während der Session der Viewer fertigt dann so Skizzen und so weiter an. Und das ist quasi eine Skizze, die im Zuge so einer Session entstanden ist. Und da sieht man also ganz links da Materie, dann geht es durch irgendwas durch, dann ist es das kann ich jetzt nicht lesen, Wandlung und drüber steht, ich weiß nicht, was steht da?
Inkonsistent, da fehlt nur ein N.
Aha, also was heißt das, inkonsistent?
Das ist keine feste Form mehr. Da wird irgendwas aufgelöst oder umgewandelt einfach.
Und dann wird es wieder zurückverwandelt und dann sieht man so ein Symbol von einem Haus. Kannst du das noch erklären, was das jetzt bedeutet oder was?
Ja, das soll einfach nur bedeuten, wie dieser Prozess stattfindet. Also da wird etwas verändert. Das heißt jetzt nicht, dass das, was da rauskommt, dann am gleichen Ort und an der gleichen Stelle ist. Ja, also der Viewer hat einfach nur versucht, diese Eindrücke in eine Skizze zu packen. Denn da kamen, das sieht man jetzt nicht auf dem Bild, auch Objekte vor, ja, die eben diese Wandlung durchmachen. Mhm. Ja, also.
Aber klingt das jetzt nicht so ein bisschen an, also eine oder die Theorie, jetzt auch von Heinrich Kusch, der Erdstelle, also der tatsächlichen Erdstelle. Er hat da eigene Kriterien dafür, wann er was als Erdsteuer jetzt genau bezeichnet, sonst ist es einfach nur eine unterirdische Anlage. Aber der Zweck soll ja sein, ein Transportsystem. Sehen wir da jetzt irgendwie ein Transportsystem auf Bild 8?
Ich denke. Aha. Ja. Also Viewer meinte, die Objekte werden, die nabeln sich ab danach, ja, durch diese Veränderung. Ich könnte es mir vorstellen. Also klar, keine Ahnung, aber mehrere Viewer schreiben halt diesen Prozess und diese Energie wird wohl dafür angezapft oder verwendet. Ja, und dann kommt dieser Tunnel noch ins Spiel, der das Ganze dann, keine Ahnung, als Katalysator halt einfach verstärkt.
Interessant, weil wirklich einer meiner, also wie gesagt, die Tunnelanlagen unter der sogenannten Bosnien-Pyramide waren das Interessanteste. Und am auffälligsten war, dass die also genau wie die Erdstallanlagen, die jetzt zum Beispiel da in der Steiermark auch gefunden wurden, diese spitz zulaufende Form hatte, auch von der Höhe her ähnlich waren und eben auch verfüllt waren. Also, und nach dem, was du da jetzt erzählst, beschreibst du jetzt auch einen ähnlichen Zweck, die gehabt haben. Habt ihr das mit dem Transportmittel dann noch weiter verfolgt? Also die nächste Frage wäre natürlich, wohin wurde man oder ging der Transport?
Nein, so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Da haben wir nicht weiter geschaut. Das war jetzt so der Stand, das einfach erstmal zu gucken, okay, für was überhaupt. Ne? Mhm. Aber wäre natürlich lohnenswert, da weiter zu gucken. ja, wie auch immer, für was und wohin. Allerdings, ich bin halt ehrlich gesagt ein kleiner Schisser, muss ich ehrlich zugeben. Ich stecke meine Nase zwar gerne überall rein, aber irgendwo ist für mich dann auch eine Grenze, weil Viewer beschrieben auch ab und zu in diesem Projekt, dass es nicht unbedingt so gern gesehen ist, dass man das jetzt abgreift, und kam öfter mal Eindrücke von Geheimhaltung, ja, nicht zugänglich machen, nicht offenlegen, und dass das unten eben ganz bewusst und ganz absichtlich verschlossen ist, und es gibt da auch keinen direkten Zugang. Nur für Leute, die wissen, wie.
Ja. Sollte es mal zu Disclosure kommen, wäre das dann Teil davon?
Oh,
Ich denke mal, was als Disclosure immer bezeichnet wird, das ist ja ein fortlaufender Prozess. Und ich denke, da ist es auch die falsche Herangehensweise, jetzt auf irgendwelche offiziellen Institutionen zu warten, dass sie es irgendwie auf den Tisch bringen.
Oh,
weil erstens, was sie dann auf den Tisch bringen, das ist dann wahrscheinlich eh das Unspektakulärste. Und dann wahrscheinlich auch schon seit Jahrzehnten veraltet im Vergleich zu dem, was da wirklich vor sich geht.
Oh, das ist ein Märchen.
Das ist ein Märchen. Counterintelligence, ja.
Mhm.
Und ja, also gibt's ja den alten Witz, morgen ist Disclosure. Das höre ich seit 2007 oder so.
Na, ich hatte es seit 1995. Und morgen ist dann wieder morgen Disclosure. Also so eine Rekursion nennt man das in der Informatik.
Genau, ja.
Geht ewig weiter. Diese Wellenlinien, kannst du darauf noch ein bisschen eingehen? Weil da gab es vorher auch eine Frage. Es gibt viele Fragen im Chat. Sorry, ich überlese sie ein bisschen. Aber die Skype-Leitung ist offen. Also man kann auch sehr gerne einfach reinrufen, wenn man eine Frage hat.
Ja, also diese Wellenlinien sollen einfach nur diese Energie darstellen im unteren Bereich. Sie hat wie will man denn Energie zeichnen? Ja?
Wellen, eh nicht so blöd, ja?
Ja, genau. Also anders hat sie es nicht hinbekommen. Das ist einfach diese Energie und hat nichts damit zu tun, dass diese Energie jetzt in Wellen sich da unten befindet, sondern ja.
Okay, das ist einfach ein Symbol für die Energie.
Genau.
Aber und diese Energie wird nach außen geleitet, schreibst du dann auch. Also Pyramide, Bosnien, energetischer Prozess aus dem Inneren der Erde. Und wie hängt denn das jetzt mit dieser Transformation und diesem Transportsystem, dem Vermuteten, zusammen? Hängt das zusammen?
Ja, also dieser untere Bereich, dieser untere große Raum, das sieht man ja in Bild 6 nochmal, das ist die Nummer 7, ganz rechts unten. Hier unten spielt sich das ab, und hier ist wohl auch diese Energie, die unregelmäßig und tatsächlich auch recht schnell sich ausbreiten kann, ja, und auch nicht gesteuert werden kann. Aber wenn sie da ist, dann wird die genutzt, um eben diesen Prozess der Umwandlung ja, einzuleiten. Also für
also,
mich
Moment, auf Bild 6 ist interessant. Also darüber da diese Pfeile dann, die darauf gehen, 1, 2, 3, 4 und so, da sind wir dann schon in der Pyramide, ist das, oder
ja.
in diesem Berg, in diesem Pyramidalen. Und 7 wäre dann dieses Gangsystem.
Nein. Das Gangsystem wäre theoretisch die 5. Also das Gangsystem führt dann in diesen Bereich, wo der Ausgangspunkt der Energie ist. So interpretieren wir das.
Okay.
Ja? Und diese Pfeile, wo hier nach oben gehen, ne, das ist einfach nur dieses, wie wenn ein Auspuff halt sich einen Weg nach oben dann bahnt, das Loch raus. Ja, so.
Das heißt, 7 ist es eine Kammer oder ein kannst du 7 ein bisschen genauer beschreiben in Bild 6 noch? Also das sieht man so.
Ja, 7 ist ein großer Raum oder vielleicht noch viele, viele Räume, und in diesem Raum, der abgeschlossen ist, befinden sich Objekte. Und diese Objekte werden umgewandelt. Also es ja wahrscheinlich, keine Ahnung, Teleportation, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also einfach nur in Materie formt sich um, und das sind die Objekte. Und dann nabeln die sich ab und verschwinden sozusagen. Und das wäre das Bild Nummer 8.
Ja. Ah, und wenn du sagst Auspuff, dann meinst du das wirklich so? Das heißt, das ist quasi sowas wie Abwärme dieses Prozesses,
ja,
oder so?
Ja, genau. So kann ich es mir vorstellen. Ja. Also diese Objekte wie in Bild 8 könnten theoretisch jetzt den Ursprung haben sie, dann gehen sie durch diesen Prozess oder diese Wandlung durch und dann befinden sie sich plötzlich an einem anderen Ort. Ja? Also sie verschwinden, sie nabeln sich ab. Und diese Energie sorgt dafür, dass das möglich ist.
Okay, und die wird nach außen geleitet dann über dieses System, das da in Bild 6 angedeutet ist.
Ja, also wohl wird diese Ausleitung halt ganz gezielt durch dieses Tunnelsystem, wie es aufgebaut ist, führt dazu, dass diese Energie sich ihren Weg dann beim Ausbrechen oder danach nach oben in die Luft bahnt.
Kamin und keine Pyramide, schreibt Garfield 007.
Ja, genau. Okay. Ja, ich kann es mir auch nicht ganz genau erklären. Ich kenne mich tatsächlich mit diesen ganzen Sachen nicht aus, aber für mich sieht es schon sehr nach, nach einem Portal aus, wenn ich ehrlich bin.
Also ich muss da bei der Skizze auch ein bisschen an den Silbury Hill in Wiltshire denken, auch wenn der deutlich kleiner ist wahrscheinlich, aber da rätselt man ja auch, wozu das dient. Man hat ja mal einen Tunnel durchgegraben in den 60ern, hat aber ja außer aufgeschichteter Steine und so wohl nichts gefunden. Und ist ja, glaube ich, der größte künstliche Hügel Europas dennoch.
Ja, ich war da schon oben.
Oh, ich dachte, das darf man nicht.
Erinnert.
Aber verstehe.
Das waren die Nullerjahre und wir waren jung.
Ja.
Da fällt mir jetzt gerade noch was ein, was noch dazu kam, aber das war jetzt noch von einem Viewer in der Session, der sagte, dass auch dieser Ort, da wo sich jetzt eben diese Pyramide befindet, dass der früher auch benutzt wurde für einen Handel, ja, und zwar von unterhalb der Erde und oberhalb der Erde, dass man sich da
tatsächlich.
Ja.
Das kommt irgendwie bekannt vor.
Ja.
Ist es nicht auch so?
Warte mal, lass mal kurz weiter ausführen, die Marie.
Mhm. Ja, dass eben dieser, also von unten nach oben und ab genauso von oben nach unten Waren getauscht wurden und das dann irgendwann aber nicht mehr stattfand.
Habt ihr eine Idee, ab wann?
Habe ich nicht geschaut.
Okay. Vielleicht, wenn ihr mal schaut, Entschuldigung, aber vielleicht war es dann das 16. Jahrhundert oder das 17.
Das würde ja passen. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hattest, Tarek, aber irgendjemand hat erzählt, dass auch die Gänge, also dort in der Nähe dieser Pyramide, dass die auch verfüllt worden wären. Also in der gleichen Manier wie 12 Apostelzeche.
Das habe ich ja gerade vorher gesagt. Ja, ich habe sogar die Bilder. Also wenn man auf die Sendung The Spirit of, ich wollte es noch dazu verlinken, aber ich dachte, naja, ich wusste jetzt nicht, wie weit man in das einsteigen, aber kann ich vielleicht noch machen, sonst braucht man nur suchen. Nach Visoko im Archiv findet man sofort. Dort, ich kann das vielleicht auch kurz in den Chat reinposten, ich hab da unzählige Aufnahmen von erstens einmal diesen Gängen, die aussehen von der Form her wie eben das, was wir da schon kennen. Und also kennen, ich meine damit jetzt die Erdstelle. Ich habe es jetzt gerade reingepostet, das Bild und also die Bilderseite der Visoko-Sendung, und da sieht man dann, ja, also auf Moment, ich steige jetzt kurz ein. Also ist gerade im Chat, das sieht man also auf Bild ab. Ja, da habe ich noch keine Nummern, aber ein bisschen runterscrollen und da sieht man dann die Gänge, die Formen, dann die verfüllten Stellen. Also man sieht zumindest einen Gang, der verfüllt ist und einer, der offen ist. Ja, sieht man dort. Sieht genauso aus. Und eben auch das Verfüllen. Also, und man hat auch dort, war das große, da wusste ich noch gar nichts davon, dass, glaube ich, naja, gut, ich glaube, ich habe da schon mit Heinrich die Sendungen gemacht. Also, aber es hat sich lustig kombiniert. Also, und jetzt sagt Marie, dass der Handel betrieben wurde zwischen unten und oben. Und das ist ja exakt das, was in Adelsarchiven, ich muss jetzt sagen, angeblich, ich habe es jetzt nicht selbst Einsicht nehmen können, festgehalten wurde.
Ja, das steht auch in Bild Nummer 5, hat es der Viewer tatsächlich auch so hingeschrieben. Er schrieb, hier geht es rein und dann man kann wertvolle Waren können wertvolle Waren erworben werden. Also ja,
genau. Interessant. Mhm. Welches Bild war das jetzt, wo das steht?
Nummer
5, genau. Hier geht es rein und es können wertvolle Waren erworben werden. Ja. Interessant. Also auch wieder ein Ausschnitt eines Session-Protokolls. Und völlig unabhängig eigentlich Objekte geviewt, die sehr ähnlich sind den Erdstellen. Und also das muss man sich vorstellen. Der Viewer hat eben keine Ahnung, was er da viewt. Er weiß nicht, dass er da die Bosnien-Pyramide oder was viewt. Das könnte, wie gesagt, die Vase in meinem Zimmer sein. Und beschreibt dann sowas. Ja? Beschreibt Dinge, die sehr, sehr an das erinnern, was eben zum Beispiel Heinrich Kusch im Adelsarchiv gefunden hat.
Ja, spannend.
Spannend, ja, Beweis, keine Ahnung. Ich meine, das ist so irre, also, was weiß ich, ja, aber spannend. Ja, absolut, finde ich auch. Wenn wir jetzt schon bei Artefakten sind und Rätseln, vielleicht zu dir, Stefan, ich habe da auch verlinkt unterm Ankündertext eine Serie, wir haben jetzt nicht ganz genau gemerkt, von wem die ist, Ancient Machined Artifacts Deep Beneath the Step Pyramid.
Genau, das ist Uncharted X.
Uncharted X, genau.
Ja. Genau, ja. Der macht ja auch so, ja, kann man sagen, eigene Dokumentationen auf seinem YouTube-Kanal. Und ich glaube, das hatte ich auch schon mal in der letzten Sendung erzählt, weil das da gerade neu war. Es gibt halt, ja, wie man in dem Video sieht, gibt es so Überreste von über 40.000 Hartsteingefäßen unter dieser Pyramide und eben auch ja viele intakte in Museen, aber auch von Sammlern, also viele Sammler, die das aus Ägypten irgendwie mal bekommen haben. Und ja, die haben jetzt halt angefangen, diese Hartsteingefäße, also meistens ist es eine Vasenform, manchmal sind es auch so tellerförmige Gefäße, die hat man eben versucht, jetzt mit Hochpräzisionsinstrumenten zu vermessen, also aus der Luftfahrt, von den Luftfahrtingenieuren vermessen worden. Und da hat man festgestellt, die sind so unglaublich präzise und so symmetrisch, dass es unmöglich per Hand zu machen wäre. Also schon gar nicht mit den Werkzeugen, die für die Zeit postuliert werden, Kupfermeißel und so weiter. Und zuerst war es halt nur eine Vase letztes Jahr. Da könnte man auch sagen, okay, das ist ein ganz komischer Zufall, dass die halt absolut perfekt ist. Aber inzwischen haben die Dutzende davon vermessen.
Ja, aber dass die Vase wirklich komplett symmetrisch, das Zufall, nein, das wird ja wohl niemand ernsthaft behaupten.
Also, doch, leider behaupten
sowas viele. Nein, gekommen durch Zufall.
Wow. Ja, aber das ist ein Paradigmending. Also viele sagen auch, das wären moderne Fälschungen.
Ja, okay,
aber es ist halt so, dass manche davon, die kann man wirklich schon bis vor 100 Jahren nachweisen.
Und die wurden da wirklich gemessen. Ich habe mir da ein paar angeschaut, also ich habe da eben eine dieser Folgen verlinkt. Ich glaube die, wo sie in einer hochpräzisen Messanstalt in den USA, die auch für Normierungen ist, zuständig ist. Ich habe jetzt nicht genau den National Institute for irgendein National Institute, glaube ich. Oder für die Arbeitende zumindest. Und die haben also diese Vasen dort mit hochpräzisen Instrumenten vermessen und sind da auf Tausendstel Inch Genauigkeit gekommen. Also ein Inch sind 3 Zentimeter und Tausendstel davon, kann man sich vorstellen. Also ein Haar ergibt da schon einen riesen Ausschlag mit diesen Maschinen. Ist wirklich interessant, wie die das machen. Also man sieht es dort dann wie das dann vermessen wird, ja. Mit so Fühlern und dann dreht man das und also die sind so perfekt, ja. Da kann man dann nicht sagen, das ist ein Zufall. Also das ist wirklich Quatsch. Entschuldigung, das ist echt Quatsch. Eine Fälschung kann es immer sein.
Aber das muss auch erstmal fälschen. Also gerade wenn nachweisbar ist, dass das jetzt zum Beispiel schon seit über 100 Jahren in Familienbesitz von irgendwelchen Sammlern war, muss man sagen, okay, fälsch mal diese Präzision in Granit vor 100 Jahren, ob das überhaupt ging.
Ja, das Geschirr kommt aus dem 3D-Drucker. Naja, ich weiß gar nicht, wie präzise die 3D-Drucker sind. Da brauchst du schon einen wirklich guten, der das dann so, weiß ich nicht, muss jetzt sagen, weiß ich gar nicht. Aber
also es gibt, die haben da sich schon einen Spaß gemacht auf einer Konferenz, auf so ein Event, haben die quasi Also wir haben vorher 3D-Scans gemacht, das war ja auch in dem Video zu sehen.
Ja, extrem.
Also die haben Messpunkten.
Gigabyte große Files sind das, ja.
Genau.
Extrem hoch aufgelöst, ja.
Und das haben die halt auch in einen sehr guten 3D-Drucker gepackt und haben dann auf der Konferenz quasi 3D-Drucke dieser Vasen verteilt.
Super. Haben Sie die dann auch wieder vermessen? Ich meine, um dann zu sehen, ob sie genauso präzise geworden sind?
Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie präzise die 3D-Drucker inzwischen sind.
Ich auch nicht,
aber ja. So mit bloßem Auge sieht's tatsächlich 1:1 aus. Ist dann halt aus diesem Material, was man in 3D-Druckern dann verwendet, so eine Art Kunststoff oder so. Ja, und was jetzt ganz neu ist, vor 2 Wochen war es, glaube ich, erst, die haben jetzt erstmals solche Gefäße auch mit einem Elektronenmikroskop vermessen. Oder besser gesagt, einem Scanner-Elektronenmikroskop. Das heißt, man kann auch direkt die Materialzusammensetzung bestimmen von bestimmten Messpunkten unter dem Mikroskop. Und da hat man eben festgestellt, dass da auch seltsame Metallreste teilweise nachweisbar sind auf diesen Hartsteingefäßen oder Scherben von diesen Hartsteingefäßen von unter der Stufenpyramide. Und das klang von der Zusammensetzung her sehr ähnlich wie das, was Heinrich Kuschter in dem Strebelgang gefunden hat. Also dieses Verglaste, wo dann dieser Metallspan drin war. Und ja, so fügen sich langsam die Puzzleteile global zusammen irgendwie.
Es wurden ja auch in der 12-Apostel-Zeche so kleine Vasen gefunden, kleine Behälter, wo man dann sehr stark aufgrund anderer Indizien, das wird in den Sendungen mit Heinrich Kusch besprochen, annimmt, es könnte sich um Batterien gehandelt haben. Mhm. Aber diese Gefäße sind auch, glaube ich, sehr präzise oder sehen zumindest so aus, ich weiß es nicht, aber...
Teilweise. Also dieses Batteriegefäß, das sieht eher primitiv aus, wie handgemacht.
Aha. Ah, ja.
Als hätte man versucht, eine Batterie aus primitiven Mitteln zu improvisieren. Dann gibt's aber halt noch, als wir da waren, wir haben diese sogenannten Steinkeile gesehen.
In
was
der
aber
Zeche.
Keine sind.
Ja, ja.
Genau, ja.
Ja, ja.
Weil die sind wahrscheinlich, das Material davon, das würde zu stark splittern. Also das kann man gar nicht zum Hämmern benutzen. Und die Stiele, wo das Holz quasi durchgeschoben worden wäre, das durfte man dann auch mal anfassen. Also es war so unglaublich glatt, so präzise. Und ja, dann gibt's ja noch in dem Buch Geheime Unterwelt, gibt's noch ein paar Abbildungen.
Genau.
Da sind auch ein paar präzise Gefäße dabei. Nur der Großteil, ja, war jetzt eher so ein bisschen steinzeitmäßig. Also schon sehr, sehr gute Handwerkskunst, aber kann man wahrscheinlich auch dieser Winscher-Kultur dann eher zuordnen. Also sah schon handgemacht aus.
Ja. Diese Keile, die ich auch schon in Museen gesehen habe, lustigerweise, ich war mal in Abu Dhabi in diesem riesigen, die nennen das Louvre, haben dort auch tatsächlich Impressionisten und so weiter ausgestellt, völlig irre. Aber dort habe ich auch solche Keile gesehen. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob die annähernd so präzise waren, aber die hatten offenbar ganz eine andere Funktion. Also da ging es vielleicht eher was um irgendwas Energetisches, was immer das jetzt heißt.
Mhm.
Die Vermutung, dass man die irgendwie ausgerichtet hat. Und genau, und jetzt unter der Stufenpyramide in Kairo, jetzt wieder der Schwenk zurück, dort hat man also
in der Nähe davon.
Nicht Kairo, glaub, in Ägypten. Dahschur.
Ja.
Hat man also Unmengen solcher Artefakte gefunden. Nicht alle sind natürlich so präzise, aber manche sind präzise und die muss man da halt erklären. Ja, ich meine, dass es dann andere gibt, die vielleicht wirklich, wo man da versucht hat, das nachzumachen. Also da gibt es auch natürlich Gefäße, die eindeutig, nennen wir annähernd, symmetrisch sind. Das sieht man sogar mit freiem Auge. Aber dann gibt es halt auch welche, die haben eben eine Symmetrie, die halt zufällig genau völlig symmetrisch ist, bis auf ein paar Tausendstel Inch nachgemessen. Und ich sage mal, bis dato nicht geklärt, wie man das zustande gebracht hat damals. Kannst du da noch ein bisschen was darüber erzählen? Es sind ja unzählige.
Genau, ja. Also zum einen sind die präziser, als sie es überhaupt hätten nachmessen können mit den damaligen Methoden. Also wenn man es per Hand gemacht hätte. Und da muss man eben auch Granit irgendwie bearbeiten können. Das ging eben mit den damaligen Mitteln nicht. Und was eben spannend ist, da gibt es so einen Bruch. Also diese, es ist auch offiziell anerkannt, dass diese Hartsteingefäße, dass es halt alte Dynastie ist oder noch älter, prädynastisch, das heißt vor den ersten Pharaonen quasi. Und dass diese, die quasi ja in ihre Gräber mitgepackt haben, weil es offenbar als irgendwas Besonderes galt, damals schon, was Außergewöhnliches. Und dann hat man eben versucht, das nachzubauen. Und zwar mit Alabaster, das ist ja ein viel weicheres Gestein. Und da hat man ja mit der Zeit auch wirklich schöne Sachen gemacht, aber die sind eben nicht präzise. Die sind halt, ja, wenn man genau hinschaut, sind die schief. Teilweise sieht man das auch schon aus der Ferne.
Ja.
Und dann kam auch eben nur normale Töpferware später. Es gibt sogar welche, die sehen so ähnlich aus wie diese Gefäße, sind aber halt aus Ton. Und da hat man sogar so rote Pünktchen drauf gemalt, damit es aussieht wie Granit. Also wirklich so ein Nachbau von dem, was die nicht nachbauen konnten damals.
Genau, weil das sind Hartsteingefäße, ja? Also Granit und was für Gesteine noch?
Granit, was haben wir noch? Korund ist manchmal dabei, das ist noch härter.
Ja. Und ich glaube, Klaus Doner hat ja auch einmal einen Teller aus Korund, glaube ich, vorgestellt, kann ich mich erinnern, der auch, glaube ich, sehr präzise gearbeitet ist. Das heißt, die am präzisesten gearbeiteten Gefäße sind noch dazu aus einem Material, das sehr schwer zu bearbeiten, weil sehr hart.
Ja, das und dazu kommt noch, ich weiß nicht, ob du das in dem Video gesehen hattest, ist ja auch verlinkt, kann es ja jeder anschauen. Es gibt ein paar, die sind zerbrochen im Museum und da gibt es zum Beispiel eins, da ist die Granitwand des Gefäßes, die ist so dünn wie eine Kreditkarte.
Ja, auch extrem dünn gearbeitet, was überhaupt eigentlich keinen Sinn macht. Also es gibt dann auch, man hat es auch verglichen mit modernen Vasen, die dann halt mit CNC-Maschinen und so weiter auch sehr präzise gearbeitet werden. Aber die sind natürlich innen überhaupt nicht so präzise. Und die haben das aber vermessen und diese Wand ist auch mit einer Genauigkeit von Tausendstel von Inch, also von Zoll,
genau, ja,
exakt also gleiche Dicke.
Genau, wie auf der gegenüberliegenden Seite.
Um den Umfang,
und dazu
ja?
kommt noch, genau, und bei diesen ganz dünnwandigen Gefäßen kommt noch das Problem hinzu, da sind ja so Quarzkristalle immer drin in dem Granit. Das sieht man teilweise auch. Und wie die das geschafft haben, das so dünn zu kriegen, ohne dass diese Quarzkristalle herausbrechen, das ist eben auch noch ein Rätsel. Also das kriegt man heute scheinbar auch noch nicht hin.
Wilde Spekulation. Man weiß ja nicht, woher die sind, oder? Also du hast schon angedeutet, die Pharaonen, es wird ja sogar angedeutet in manchen dieser Schriften, die man dadurch gefunden hat, dass die quasi so vererbt wurden oder so?
Genau, ja. Also dass das eigentlich Erbstücke waren und wohl als was Besonderes galten. Und dass man es halt ja wirklich wie aus Verehrung dann auch versucht hat, nachzumachen später. Also gab es ja Imhotep, das war auch so eine Art Da Vinci seiner Zeit in Ägypten. Und der hat halt diese Methode erfunden, quasi mit der, wie nennt man das, Töpferdrehbank oder so. Auf jeden Fall, der hat eine Methode erfunden, dass man das auch mit primitiven Mitteln ja doch recht gut hinkriegt, diese Alabastergefäße und Tongefäße, aber eben nicht aus Hartgestein und nicht auf diese perfekte Präzision. Ich meine, das ist ja, glaube ich, 1/10 eines menschlichen Haares im Durchschnitt, was sie da gemessen haben. Mhm. Und ja, kann man ja auch als 3D-Modell runterladen. Kann man dann theoretisch auch selber vermessen zu Hause.
Ja. Töpferscheibe schreibt Mohnbrötchen. Ja, aber jetzt mit Töpferscheibe.
Genau. Mhm. Genau. Also ich habe es jetzt aus dem Englischen im Kopf. Die sagen dann immer late. Also ja, ich glaube, das ist eine Töpferscheibe. Kann aber eben auch mit Drehbank übersetzt werden. Ja, und interessant ist auch dieses Granitimitat. Das ist nicht nur bei einigen dieser nachgemachten Steingefäße oder Tongefäße, sondern das gibt's teilweise auch in unterirdischen Tunneln beim Gizeh-Plateau. Da hat man ganz normalen Kalkstein bearbeitet, ganz grob, wahrscheinlich auch Grabkammern oder so. Und da sind dann aber auch so rote Pünktchen überall drauf gemalt, dass es genauso aussieht wie richtiger Rosengranit, also wie in der großen Pyramide. Nur anscheinend waren die nicht in der Lage, das zu bearbeiten und haben es dann nur so aussehen lassen, als wäre es halt dieser besondere Granit.
Das ist wirklich strange, okay.
Ja.
Aber man weiß nicht, woher sie die hatten?
Irgendwo gefunden wahrscheinlich. Also es gibt da ein altes Foto, altes Grab, da ist ein Skelett drin. Und neben dem Skelett erkennt man auch noch so ein Hartsteingefäß. Und das Skelett hat man wohl auf 14.000 Jahre datiert, mit der Carbon-Datierung.
Wieder dort, ja.
Und man weiß halt nicht genau, weil es ist ein ganz altes Foto. Da müsste man halt wissen, welches Gefäß das war. Das versuchen die wohl gerade auch herauszufinden, ob das noch irgendwo im Museum ist. Weil das meiste ist ja da eh im Keller und nicht ausgestellt. Also die haben da ja so viele Artefakte noch. Und ja, das würde dann wohl sagen, also würde wohl zeigen, dass es, wenn es nicht später hinzugelegt wurde, dass es wohl mindestens auch 14.000 Jahre alt ist.
Aber man hat eben keine Ahnung, woher die kamen, diese Artefakte. Nein. Und gefunden hat man sie unter der Stufenpyramide, wo ausgedehnte unterirdische Anlagen existieren.
Also mindestens 6 Stockwerke, so viel ich weiß. Vor ein paar Jahren, da war das noch gar nicht zugänglich. Habe auch mal ein Video auf dem Kanal gesehen, da ist er da mit einer Sondergenehmigung runtergekommen. Ob es war 2019, 2022 oder so. Und da war es halt noch komplett dunkel, unbeleuchtet, überall Gerüste und so. Und inzwischen kann man es aber mit einer Sondergenehmigung auch schon begehen. Und ja, ist auch komplett jetzt ausgeleuchtet und sind jetzt bis zum 6. Stockwerk unterirdisch vorgedrungen. Und da geht es aber wahrscheinlich noch weiter. Also sind immer noch am Ausgraben. Und also sind interessante Sachen da unten. Da gibt's wohl auch ein paar Aufnahmen, wo es eigentlich nicht erlaubt war zu filmen. Aber da haben die wohl in der 6. Etage auch so Alabaster-Sarkophage oder sagen wir Steinboxen gefunden mit Kernbohrungen drin. Also präzise Kernbohrungen. Das ist ja auch noch mal so ein Thema an sich. Dass man da eben so Kernbohrungen hat, wie wir das eigentlich erst seit 150 Jahren eben mit Maschinen haben. Und teilweise auch riesengroß. Also auch der Ramon Zürcher, ich glaube, das war auch das mit dem Seremet-Grab, wollen wir ja gleich auch noch besprechen. Der hat auch eine riesengroße Kernbohrung da fotografiert. Weiß ich nicht, 50 Zentimeter im Durchmesser oder so. Und das schien tatsächlich mal das Scharnier für ein riesiges Tor oder so gewesen zu sein. Und die findet man eben überall dort. Und ja, ist halt auch ein tatsächlich seit über 100 Jahren heiß debattiertes Thema. Weil man weiß einfach nicht, wie man das per Hand so hingekriegt hat, diese Kernbohrungen. Könnte man schon mit Kupfer. Allerdings nicht so, dass die dann diese Spuren aufweisen. Und da hat man ja dann auch Abgüsse gemacht und Vermessungen gemacht. Und die versuchen halt jetzt auch das mal unter das Elektronenmikroskop zu kriegen. Also wenn man es per Hand macht, das erklärt nicht diese Spuren, die man darauf findet, diese Rillen.
Louis Levé schreibt, warum denken wir immer, die haben es mit Werkzeugen, wie wir sie kennen, hergestellt?
Ja, das ist ja erstmal die Arbeitsprämisse.
Frage, genau. Aber gut, können natürlich auch andere sein, aber das ist dann halt völlig spekulativ.
Es kann auch sein, dass sie das mit Geisteskraft oder so manifestiert haben.
Aber das ist halt schwierig, über spekulative Werkzeuge dann zu sagen, ja, sie haben es halt mit irgendeinem Werkzeug hergestellt, mit dem es halt geht. Ja.
Es steht übrigens ganz oben auf unserer Targetliste, auch mal zu viewen, wie diese Hartsteingefäße entstanden sind oder gemacht wurden.
Ja, jetzt, zu dem möchte ich ja gleich kommen, ob ihr da schon Viewings jetzt drauf gemacht habt, wenn wir
noch
jetzt davon sprechen. Achso, noch nicht, okay.
Nee.
Rob schreibt, also aus meiner Erfahrung sind durch rotierende Verfahren hergestellte Objekte von sich aus schon sehr präzise und sowieso aufgrund des Prozesses axialsymmetrisch, ja, ist einleuchtend. Vielleicht sollte man mal einen Dreher oder Ingenieur dieser Verfahren dazu interviewen.
Hat man ja schon. Also das sind ja auch die Leute, die das vermessen haben. Mhm. Und das kann man auch die Kommentare lesen unter diesen Videos. Da sind so viele Steinmetze, Ingenieure und Dreher, Maschinisten sind dabei, die einfach komplett erstaunt sind, komplett geflasht sind davon. Und weil die halt wirklich verstehen, was wie erstaunlich das ist, was man da gemessen hat.
Ja, tausendstel Inch.
Raum. Genau, ja.
Aber, ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und vor allem, die sind halt auch innen. Also die Dicke ist auch exakt. Also da muss man dann irgendwie mit seinem Werkzeug dann so reinfahren. Also sehr kompliziert zu machen. Ne?
Ich glaube, ein dänischer Mathematiker war es, der hat auch noch da eine Mathematik drin gefunden. Das ist scheinbar alles, ist auf Kreisen basiert und darin findet sich offenbar auch diese Blume des Lebens wieder. Und das scheint irgendwie die Mathematik zu sein, von der man da ausgegangen ist, um das herzustellen. Und ja, anscheinend kannte man damals schon hohe mathematische Prinzipien, um das herzustellen.
Genau, man hat das dann angenähert mit verschiedenen Kreisen und so weiter. Und man hat auch ganz viele Verhältnisse gefunden, wo Phi, also der goldene Schnitt, und Pi vorkommen. Ne?
Genau.
Aber gut, teilweise, man kann halt alles sich irgendwie schön rechnen und das ist natürlich nie ganz genau, also immer mit einem gewissen Fehler. Okay, whatever. Also, aber aus irgendeinem Grund vermutet man, dass diese beiden. Ich glaube, es sind irrationale Zahlen, da ganz oft drin kodiert sind.
Ja, also ja, auch bei der großen Pyramide. Gut, da sagen Kritiker, das kann man natürlich auch bei jedem Küchengerät oder so messen, wenn man wollte. Aber
Ja, keine Ahnung. Ich hab
es geht
das wird immer
eben.
wieder behauptet. Also weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Soll halt mir jemand zeigen beim Küchengerät. Ich weiß es
Also
nicht. Ja.
ich kenne mich da auch zu wenig aus
Ja.
mit der Mathematik, aber es gibt eben auch Interviews mit Mathematikprofessoren, die sagen halt, das ist eigentlich schon zu viel des Zufalls, was dabei rauskommt, gerade auch mit Phi und Pi und so weiter. Also als hätte man ganz genau gewusst, was man da macht. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher kannten die diese Zahlen? Also das ist ja schon
Das
höhere
ist nämlich
Mathematik.
echt. Ja, natürlich. Wenn Sie diese Zahlen kodiert haben, dann müssen Sie eigentlich ja, höhere Mathematik schon betrieben haben. Ja? Vor vielen, vielen tausend Jahren. Wilde Spekulation. Wir haben vorher gehört, also unter den Anlagen der Stufenpyramide gibt es also ausgedehnte unterirdische Anlagen. Du hast vorher erwähnt, sechs Stockwerke, die sind eigentlich noch zu einem guten Teil, glaube ich, nicht wirklich vollständig erforscht, beziehungsweise, ja, also wieder unterirdische Anlagen und könnte es sein, dass auch dort irgendwie ein Zugang war, wo man dann Handel getrieben hat und diese hochpräzisen Vasen aus dem Inneren der Erde kommen?
Wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall mussten die oder sind halt immer noch dabei, da muss man so ganz große Salzkristalle entfernen, dass man überhaupt durchkommt. Also da wachsen so Salzkristalle an den Wänden. Ich glaube, das sah man auch in dem einen Video. Und das müssen die halt erstmal alles entfernen, dass man überhaupt durchkommt. Also es sieht schon sehr, sehr alt aus. Nur gerade bei diesen Salzkristallen ist es halt schwer zu sagen, wie alt das ist, weil je nach Witterung und Feuchtigkeit können die halt innerhalb von ein paar Jahrzehnten so wachsen oder erst über Jahrtausende. Das ist schwer zu sagen.
Sind die Fundorte auch verfüllt, fragt Garfield 007. Gute Frage, finde ich.
Also zumindest auf jeden Fall sehr erodiert, kann man sagen. Und wie gesagt, da wachsen halt auch diese Salzkristalle drin. Also die mussten es wohl erstmal freilegen,
Aber
bis da,
sie
wo
sind
die
nicht
heute
in
sind.
dieser Weise verfüllt wie die Apostelzeche oder die Kosovo, nicht Kosovo,
Also
Visoko.
darüber weiß ich nichts, ne.
Aber man muss halt auch sagen, dort war halt auch nicht die katholische Kirche aktiv in Ägypten.
Das stimmt, ja.
Und die hat das eigentlich vorangetrieben, vor allem. Und tut es anscheinend noch immer.
In der Wüste, da verfüllt sich ja einiges auch selbst mit der Zeit. Also ich glaube, die Sphinx hat man ja auch mindestens ich glaube mehrmals sogar über die Jahrtausende ausgraben müssen. Die war ja zeitweise völlig bedeckt.
Ja.
Da wusste man gar nicht, dass da eine Sphinx ist. Und ja, also es verfüllt sich auch gut selbst in der Wüste.
Du hast schon angesprochen, ein weiterer Punkt auf der Liste ist das Sechemet-Grab. Marie, ihr habt da Into the Matrix hat sich das angeschaut.
Ja, ganz genau. Also, das Sekhemet-Grab, das liegt innerhalb von einem Geländeeinschnitt in Saqqara. Ne? Und das Gebiet selber, das hat wohl unzählige so Grabtunnel. Und bis, ich glaube, 1948 war das auch alles voller Sand. Also da gab es nichts, man hat da nichts gesehen. Und zu der Zeit gab es einen Chefausgräber, der hat da gegraben und hat wohl, der hieß Professor Gonheim, Zacharia Gonheim. Und der hat da gegraben und der stieß dann auf einen Abschnitt, wo irgendwie eine Tür dann war, mit seinem Team zusammen. Und der hat dann weitergegraben und nachdem er, ich glaube, 3, also richtig große Blockiersteine wegschaffen musste, kam die an das Grab, an so einem Sarkophag, ja. Und da gab's ein ungebrochenes Siegel. Und das war das Grab des Sekhmet. Wobei ich dazu sagen muss, Sekhmet ist wohl der Göttername von ihm, der heißt eigentlich oder hieß damals, Yoseteti. Ja, also so, der Ramon hat es mir mal erzählt, so 2700 vor Christus, also dritte Dynastie, lebte der wohl. Und die sind dann da rein und interessanterweise war der Sarkophag nicht mit irgendwie einem Deckel zu, sondern der hatte eine Schiebetür, das sieht man auch in dem Bild. Da habe ich vom Ramon Zürcher freundlicherweise ein Originalbild bekommen. Das ist das Bild Nummer 3. Da sieht man diesen Sarkophag. Also das ist wirklich mit einer Schiebetür von vorne aufzumachen. Mhm. Ja, und das war versiegelt zu der Zeit.
Und diese Sarkophage sind ja auch extrem präzise, vor allem die Innenkanten und so. Also ganz das ist genau. Sehr, sehr faszinierend. Und das schaut ja total irre aus, also mit diesem Mechanismus. Ja,
ja. Ja. Genau, also der Ramon war zufälligerweise zur gleichen Zeit, wo wir die Sessions gemacht haben, auf das Grab dort gewesen. Das war dann nach langer Zeit wieder für Touristen wohl geöffnet worden. Der Erich von Däniken war auch schon in den 70er Jahren dort gewesen und da war aber, glaube ich, alles noch verschüttet. Ja, also der Ramon ist dann 21, glaube ich, war es zweimal hin und konnte das Grab dann auch anschauen und hat, wie der Stefan schon sagte, da drin diese Bohrungen, tatsächlich diese Kernbohrungen auch gefunden. Ja, also das ist schon sehr spannend. Das ganze Ding ist irgendwie spannend. Genau, also um die Geschichte jetzt noch kurz zu Ende zu führen mit diesem Professor, die sind dann eben da rein und haben das Siegel dann gebrochen und ja, hatten natürlich erwartet, da drin den Sekhmet zu finden, ja. Und das Ding war aber leer. Da war nichts drin. Und das ganze Team war irgendwie völlig perplex und wussten nicht, was das jetzt soll. Und das hat den Professor Gonheim wohl so beschäftigt, dass er in einem Alleingang nochmal alleine da runtergegangen ist. Und als er wieder rauskam, war er anscheinend total apathisch und völlig verstört und hat sich ein paar Tage später tatsächlich von der höchsten Nilbrücke irgendwie in Kairo in den Tod gestürzt. Der hat sich umgebracht.
Oh Mann.
Ja, das ist eine richtig krasse Geschichte und das geht noch weiter. Er hatte einen Assistenten und der hat das Ganze dann aufklären wollen, ist dann wohl auch alleine in das Grab nochmal reingegangen und hat sich dann auch kurz drauf das Leben genommen und hat Schlaftabletten genommen.
Grauenhafte Zufälle.
Ja, ja. Und das ist eben, das ist der Stand und das war sehr spannend für uns. Wir haben da irgendwann mal so eine Doku gesehen vom Erich und da wurde dieses Grab eben präsentiert und das fand man spannend. Da haben wir mehrere Sessions drauf gemacht gehabt und konnten tatsächlich in den Sessions rausarbeiten, dass der Tod oder der Freitod von dem Professor mit dem Alleingang zusammenhängt. Also der hat sich wohl das Leben genommen, weil er darin eine Erkenntnis erlangt hat. Wir gucken uns mal ganz kurz das Bild Nummer 2 an. Das ist direkt über dem Bild 3 vom Ramon. Da hat nämlich der Viewer eigentlich fast identisch das Grab skizziert. Also natürlich auch hier blind, also der wusste nicht, um was es geht. Hatte dieses Grab und über dem Grab, da ist mit dem Pfeil markiert irgendein Objekt. Und das haben wir uns näher angeschaut und Ich glaube, 2 Sessions drauf gemacht, was das hier soll. Und tatsächlich scheint es eine Art Signalgeber gewesen zu sein. Ja, also wie so eine Lichtschranke oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man gemerkt, dass er da rein ist. Also das wurde wohl nicht, ist nicht unentdeckt geblieben, dass der Professor da in das Grab reinmarschiert ist. Und wir haben dann weitergemacht und haben geschaut, was er denn da drin gesehen hat. Ja, weil das war ja leer, da war ja gar nichts. Aber er hat anscheinend irgendeine Erkenntnis erlangt, was ihn völlig aus der Bahn geworfen hat.
Wie hat er die erkannt? Habt ihr da irgendeine Idee?
Also in der Session war nicht irgendwie beschrieben, dass er da irgendwas gefunden hätte, sondern einfach nur, es war wie eine Gruppe von Menschen oder Lebewesen in einer Blase. Ja, das ist symbolisch, haben die Viewer das beschrieben. Also wie er das gesehen hat, weiß ich nicht. Ich, bis heute ist es mir nicht klar, ob es da vielleicht weiterging oder ob er eine Vision hatte. Ja, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ist auch...
Klingt ein bisschen, also ich habe jetzt spontan eben eine Art Vision gedacht, die er da vielleicht gehabt hat. Ja,
ja. Aber es war so gravierend, dass es ihn halt völlig ausgenockt hat.
Wahnsinn.
Und wir haben uns diese Erkenntnis dann in weiteren Sessions beschreiben lassen. Und jetzt wird es ein bisschen spooky. das sieht man dann in Bild Nummer 4. Das ist im Grunde die Skizze der Erkenntnis, die der Professor Gonheim bekommen hat. Also, was hat er denn da gemacht? Eigentlich hat er zunächst einmal ein Lebewesen wahrgenommen. Das sieht man hier im oberen Bereich. Und das war wie in so einer Energiewolke. Ja? Und es stand über 2er Welten. Diese beiden Welten waren getrennt voneinander. Und in der Mitte war wie so eine Blockade, wie so eine Trennung. Ja? Die waren voneinander abgeschnitten.
Und also unsere Welt und dann noch eine andere, kann man das annehmen? Das,
man könnte, wenn man möchte. Also ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum.
Okay, zwei Welten, okay.
Genau, möchte jeder sein eigenes Bild sich machen. Also 2 Welten und eine Trennung dazwischen. Die eine Welt, und das ist hier auf der Skizze die linke Seite, die war sehr, sehr positiv. Ja, das war angenehm, auch für den Viewer. Das, hier herrschte auch der freie Wille. Die Leute, die da waren und da hat man wohl gelebt, die fanden das gut, konnten machen, was sie wollten. Das ist, also es stand eigentlich für Freiheit. Ja? Und die andere Welt, das ist im rechten Bildbereich zu sehen, die war genau das Gegenteil. Das war für den Viewer unglaublich unangenehm und er wollte da definitiv nicht freiwillig hin. Da ging es um Zerstörung und es war einfach irgendwie total katastrophal. Und es war jetzt so, dass diese Entität da in dieser Energiewolke wohl hier Leute zugeteilt hat. Ja. Der hat wohl entschieden, wer in diesen rechten Bereich geht. Auch wenn die nicht wollten, also die wollten wohl nicht freiwillig hin, aber der hat halt dann gesagt, okay, ihr geht jetzt da so rein. Und interessanterweise war es so, dass man von der linken Welt, also von der Freiheitswelt, hier rüber kam in diese rechte Welt, die übrigens der Viewer als Erfahrungsebene betitelt hat.
Also unsere Welt?
Ich stelle jetzt wieder nur in den Raum, Tarek.
Da steht schon einiges im Raum heute.
Ja, ja, aber man konnte von der rechten Welt, also von der Erfahrungsebenenwelt, nicht in die Freiheitswelt hinüber. Mhm. Das war blockiert. Ja. Und noch weiter rechts, das sieht man hier nicht ganz gut, da geht's dann noch weiter. Da gibt's wohl noch eine dritte Welt, die ist noch weiter unten und die ist noch chaotischer als die Erfahrungsebenenwelt. Ja, so grob jetzt mal zusammengefasst. Also die Verbindung zwischen den Welten war blockiert. Da gab es auch keine Kommunikation irgendwie. wegen dieser Entität da oben, die das einfach nicht zugelassen hat. Das war die Erkenntnis, die der Professor Gurnheim in diesem Grab des Sechemhet erlebt hat.
Ist das eigentlich gut dokumentiert, der Selbstmord des Professor Gurnheims?
Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt einfach nur vom Ramon übernommen und vom Erich, die das natürlich ganz bestimmt gut recherchiert haben. Nachprüfen kann ich es nicht, ob das jetzt ein Freitod war oder ein in den Tod gestürzt werden.
Hm. Aber zumindest, okay, du weißt es nicht, weil das würde mich jetzt schon interessieren, wo ist es dokumentiert, dass die damals überhaupt gestorben sind, beide, nachdem sie da drin waren. Das wäre auch schon interessant, ne?
Ja.
Ich meine, ob es dann ein Freitod war oder nicht, ist er wohl nie so richtig hundertprozentig nachzuvollziehen.
Also, ja, jetzt wo du das sagst, also ich habe noch eine andere Session auf die Thematik, die habe ich aber jetzt tatsächlich außen vor gelassen, weil es eine einzelne war und es auch nicht mehr vorkam. Aber da wurde beschrieben, dass die Signalempfänger des Signalgebers, wo ich vorhin erzählt hatte, mit diesem Objekt über dem Grab, auf den Besuch von dem Gurnheim aufmerksam wurden und laut der Session dann ein Kontakt zustande kam und man sagte, jetzt wo er das sieht, dann kann man ihm ja auch gleich alles zeigen. Ist aber nur eine Session. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gegengeprüft, ob das irgendwie vielleicht einfach ein AOL-Ritt war oder so. Aber so, wenn du das jetzt gerade so sagst, dachte ich, kann man ja mal trotzdem erzählen.
Ein AOL-Ritt, vielleicht kurz nur erklären, also, was man damit meint. Wir haben es ja ein paar Mal erwähnt, aber eben für Leute, die jetzt von Remote Viewing nicht so viel wirklich Ahnung haben noch.
Ja, naja, der Viewer beschafft ja die Informationen intuitiv und wenn er dann irgendwie an einen Punkt kommt, wo der Verstand dann einspringt und denkt, ich weiß jetzt, was es ist, dann werden halt Bilder gebaut, da werden Geschichten dann gebaut, die aber eigentlich gar nicht mehr
vorhanden
sind. Ja, die Schlussfolgerungen des Verstandes.
Und Fantasie wahrscheinlich auch, ne? Aber,
ja. Mhm. Also das ist dann einfach nicht mehr, das sind nicht mehr die Fakten, ja, wenn. Aber deswegen muss man immer mehrere Sessions machen, wie der Stefan schon sagte, um das abzugleichen und bestätigt zu bekommen. Ja.
AOL-Ritt, lustiger Begriff. es wäre halt wirklich interessant herauszufinden, wie gut ist das dokumentiert, diese beiden, jetzt sage ich mal, angeblichen Selbstmorde oder überhaupt Tode, auch wenn die jetzt unmittelbar, nachdem die sich dort aufgehalten haben und so weiter, beide gestorben sind. Das wäre auch schon seltsam genug. Ja, ja, spannend. Also, und natürlich gruselig, schreiben auch einige hier. Ja.
Ja, sehr gruselig. Also, muss ich recht geben. Interessanterweise ist diese Thematik nicht nur bei dieser Fragestellung jetzt bei mir schon aufgetaucht, sondern kommt immer mal wieder in ähnlicher Form. Ja.
Welche Thematik?
Naja, mit diesen zwei Welten und dieser Barriere. Aha. Dazwischen. Mhm.
Und dieser Figur, die da irgendwie
die,
darüber herrscht.
Die will wohl spielen, ja.
Ja, spannend. Stefan, du hast auch noch, wenn wir jetzt kurz noch wieder auf die Bilderseite verweisen, ich meine, die Bilder sind, die sind als Ergänzung gedacht, ja, also man kann sich das auch einfach anhören und sich das halt vorstellen und wenn man halt irgendwann einmal dazukommt, sich die anschauen, aber ich denke halt, es ist vielleicht nicht so schlecht, ein paar Dinge ein bisschen anschaulicher zu machen durch Bilder, selbst im Radio. Bild 10, Bunkerreste aus grobem Konglomerat. Das ist ein Bunkerrest in wo ist der?
Das ist im Hürtgenwald, also Schlachtfeld aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist auf einem Berg, der sogenannte Burgberg oder Hill 400, haben die Amerikaner gesagt. Und es war sozusagen einer der Abwehrbunker da drauf. Und das Bild haben wir ja genommen, weil weiter unten sieht man ja noch von der Bosnien-Pyramide, wo man das ausgegraben hat, sowas wie Steinplatten aus ganz grobem, ja, Konglomerat, kann man sagen.
Betonplatten. Und ja, übrigens,
Betonplatten.
Ich habe da auch eine Geologin aus den USA, die extra angereist ist, sehr offen war dem Ganzen gegenüber, interviewt. Die hat mir gesagt, sie sieht da nur Geologie.
Und das ist halt das Heikle daran, also auch dieser Bunker, wenn man den nicht direkt von vorne sieht, oder halt das Innere, also es gibt auch noch, sind jetzt keine Bilder dabei, aber vom normalen Innenleben, sage ich jetzt mal, dann hat er auch teilweise so eine grobe Erscheinungsform, wie diese ja vermeintlichen Steinplatten da auf der Bosnien-Pyramide. Und das ist halt ganz schwer zu sagen, was ist jetzt künstlich und was ist natürlich. Und bei dem Burgberg, da kommt eben noch hinzu, was steckt im Namen, da sind sogar noch Überreste einer mittelalterlichen Burganlage darunter, die auch wiederum irgendwie verschmelzen mit den Bunkerresten. Und ja, anscheinend, also dass das so grob ist, ich weiß nicht, ob man da kein feines Material mehr hatte für den normalen Zement, weil es gibt dort andere Bunker, die sind halt feiner gearbeitet, aber eben dieser, da sieht man an diesen Sprengkanten, dass der ja genau dieses grobe Material mit diesen Kieselsteinen drin hat, genau wie diese Platten in der Bosnien-Pyramide.
Ja, aber kannst du das jetzt noch ein bisschen ausführen? Also das ist, man weiß, dass dort ein Bunker im Zweiten Weltkrieg von
genau,
den Nazis
genau,
errichtet
das ist bekannt.
Wurde. Ja?
Ja, eigentlich schon vorher vom Westwall. Also wurde jetzt nicht als Reaktion auf diesen Angriff da, sondern ja, Franzosen haben halt die Maginot-Linie gebaut und die Deutschen haben dann halt im Gegenzug den Westwall gebaut.
Also Erster Weltkrieg sogar noch? Oder?
Dazwischen, also 30er Jahre.
Ah, 30er,
so ungefähr.
Okay.
Und ja, an diesem Berg, da stehen, glaube ich, mindestens zwei Bunker. Weiter unten noch einer, der ist dann auch aus feinerem, normalen Stahlbetonmaterial, sage ich
Bild
mal.
Bild 10, was sieht man da? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Da sieht man eine Außenwand von dem Bunker. Und ja, dann halt noch verschiedene Blickwinkel. Und wenn man es von bestimmten Seiten sieht, da würde man sofort sagen, okay, das ist doch ein natürlicher Fels.
Ja, Bild 11 zum Beispiel sieht aus wie ein natürlicher Fels und das ist aber Teil einer künstlichen Anlage?
Genau, ja. Und das wurde halt gesprengt. Also man hat das halt gesprengt, weil man halt befürchtete, dass das dann wieder benutzt werden könnte bei einem Gegenangriff und hat dann, also die brauchten unglaublich viel Sprengstoff dafür, die haben dann auch später Wasser in diese Bunker reingepumpt, um die Druckquelle zu verstärken, um die überhaupt sprengen zu können. Also sieht man ja, wie dick das alles ist.
Ja, unglaublich, ja.
Und also teilweise mehrere Meter dick, kann man ja heute noch besichtigen dort alles. Und ja, aber wie gesagt, wenn man es je nachdem, von welchem Blickwinkel man es sieht, sieht es halt wie eine natürliche Felswand aus. Und dann gibt es eben noch, also hier fehlt eigentlich noch ein ganz gutes Foto, wo man wirklich noch einen Teil des Innenraums sieht, der da halt abgesprengt wurde. Ja, aber zugleich gibt es eben auch noch Grundmauern von irgendeiner mittelalterlichen Burg, die da auch noch irgendwie mit verschmelzen, rein optisch. Und das macht es eben schwierig. Da haben wir schon zwei Zeitperioden, eine noch gar nicht so lange her, wo man halt Überreste hat, die man dann irgendwie auseinanderhalten müsste. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass das da auf der Bosnien-Pyramide eben doch künstliche, ja, eine Art grober Beton ist, den man da ausgelegt hat.
Bild 14 und 15, da habe ich von meinem Besuch da in Visoko ein paar Bilder reingestellt. Aber ihr habt diesen Bunker geviewt.
Nee, diesen nicht. Also da war ich halt nur wandern und habe das halt natürlich fotografiert und da hatte ich das noch gar nicht auf den Schirm mit diesen Betonplatten von der bosnischen Pyramide. Aber als ich das dann mal gesehen habe, sagte ich direkt, oh, das sieht ja genau aus wie diese Bunkerreste da. Und dass man es eben nicht immer ja so vorschnell beurteilen kann, was jetzt künstlich oder natürlich ist. Das ist manchmal schon sehr heikel.
Okay, aber du hast noch keine Viewings drauf gemacht jetzt, oder wie?
Nein, aber es ist ja bekannt, dass es ein Bunker ist. Also es ist ja gut dokumentiert.
Okay.
Gibt es auch Schautafeln und so. Und ja, von dort hat man dann eben auch die Artillerie auf den Wald geschossen, mehrere Kilometer entfernt. Also das ist eigentlich sehr gut dokumentiert, wie das da alles aufgebaut war. Ja, und das macht es halt ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist jetzt, wurde vor ungefähr 90 Jahren oder so gebaut, vor ungefähr 80 Jahren zerstört und sieht heute schon so aus. Ja, wenn man jetzt bedenkt, dass vielleicht das in Bosnien da 10.000, 20.000 Jahre alt ist, da wird es schon schwierig. Und ich glaube, das hat man ja auch, da hat man den Waldboden oben ausgegraben und dann kamen ja diese Platten zum Vorschein. Und ist es nicht inzwischen so, dass man das jetzt zum Naturschutzgebiet erklärt hat, dass man oben nicht weitergraben darf?
Ja, ich glaube. Was mir jetzt auch noch einfällt, was ich vorher noch anmerken wollte, Marie, du hast ja gemeint, dass die Bosnien-Pyramide so eine Art Schornstein ist. Das hat euch Hörer geschrieben, aber du hast, glaube ich, den Begriff Auspuff auch verwendet. Aber was man dort ja auch gemessen hat, und nicht nur dort übrigens, ich glaube auch in den Gängen lustigerweise, ist eine elektromagnetische Welle, glaube ich, von 28 Kilohertz. Also die eine aufgeprägte Schwingung hat gehabt, zumindest von 28, irgendwas Kilohertz, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem Bereich.
Boah, spannend.
Aber das Lustige ist, dass die, je weiter man von der Pyramide weggeht, von der Spitze nach oben, dass die stärker wird. Was Aha. jetzt, entweder muss die Quelle oben sein oder kann man oder da wird irgendwo das auf einen Punkt konzentriert. Also mysteriös, aber das fällt mir jetzt noch ein zu Stichwort Auspuff.
Ja.
Was sind wir da jetzt?
Ja. Es gibt ja ähnliche Auspufft. Elektromagnetische Anomalien bei der großen Pyramide. Also ich glaube, gerade erst vor ein paar Tagen kam da so ein Artikel, was bei Grenzwissenschaft aktuell oder so, da hat man eben auch wieder irgendwas da oben festgestellt. Irgendwelche Emissionen. Das wohl ziemlich anormal schien.
In Bosnien? In Visoko? Oder wo?
Gizeh-Plateau, große
Pyramide. Gizeh-Plateau, okay.
Mhm. Also ich weiß nicht, ob es bei Grenzwissenschaft aktuell war. Ich muss gerade nochmal schauen, aber das ging auf jeden Fall da auch durch die Szene, sage ich mal. Das war wie so eine Art Wärmebildaufnahme und da sah man halt über der Pyramide, dass da irgendwas Ungewöhnliches passierte.
Mhm.
Ja, ich glaube, es war woanders. Irgendwo. In den englischen Seiten habe ich es, glaube ich, gesehen.
Okay. Ja, ich dachte, ich hatte gehofft, dass du schon Viewings auf dem Bunker hast. Habt ihr die noch vor?
Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten ja mal okay. einen Bunker geviewt aus
ich
diesem Wald.
Ich frage mich, warum besprechen wir das dann zur Remote-Viewing-Sendung? Aber gut. Also du meinst...
nee, weil es halt ein Materialvergleich ist.
Okay.
Dass man halt nicht so leicht beurteilen kann, okay, was ist jetzt künstlich oder natürlich, rein vom Betrachten her.
Mhm. Also
und das ähnelt sich aber stark dort.
Man sieht ja dann auf Bild 13, sieht man zum Beispiel da wirklich dieses sehr grobe Konglomerat. Und das ist aber nachgewiesen, oder man weiß, dass das künstlich ist.
Das ist die Bunkerwand. Also wie gesagt, da fehlt gerade, ich hatte dir ja mehrere Bilder geschickt, da fehlt gerade eins, wo man so ein bisschen, wie gesagt, vom Innenraum noch Überreste sieht.
Okay.
So auf die Seite gekippt. Da hat auch irgendjemand Graffiti drauf gemacht. Mhm. Und da sieht man eben, dass diese Wand ja die Außenwand von diesem Bunker ist, wo du auf der anderen Seite das Innenstück siehst.
Vielleicht füge ich sie noch an. Muss man halt sagen, welches Bild das war. Es waren dann so viele, dass ich meine, alle, wie gesagt, das hat keinen Sinn, zu viele Bilder. Kann ich das noch anfügen? Das würde dann Bild 16 werden.
Genau, das macht es noch ein bisschen deutlicher. Sage ich dir nach der Sendung, schicke ich dir das nochmal.
Und was es da geht, ist eben zu zeigen, dass nicht nur diese Platten, die man da auf der Bosnien-Pyramide gefunden hat, tatsächlich künstlich sein könnten, sondern eben generell, wenn es lang genug her ist und ja, man Geologie dann oft nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Moment, ich weiß nicht, wer ist da gerade? Marie, glaube ich.
Ich glaube, Marie ist weg.
Hallo Marie?
Nee, ich bin da, du warst gerade weg.
Ich war gerade weg, okay. Interessant.
Also bei mir zumindest.
Okay, ja, bei mir war jetzt auch kurz Ausfall, aber ja.
Und bei mir war Tarek noch da. Ja.
Okay.
Wahrscheinlich ein Skype-Problem.
Ja, es war auf jeden Fall von Skype. Aber Marie, falls du ein Problem hast, du weißt dann einfach in die Zoom-Session von Stefan Einstein.
Jawohl.
Das heißt, was du damit zeigen möchtest, ist, dass eben uralte Artefakte und eben diese, vielleicht dass das eine eigene Bauart war, dieses grobe Konglomerat.
Mhm.
Und dass man das halt wirklich nur mehr schwer dann oft unterscheiden kann von Also man weiß dann halt einfach nicht mehr, ist das jetzt Geologie oder ist das jetzt tatsächlich Natur, ja. irgendwie Teil also von einer künstlich errichteten Anlage?
Wie gesagt, dieser Bunker, der ist vielleicht 90 Jahre alt. Mhm. Aber hat natürlich, ich weiß nicht, wie die Witterung da...
Das heißt, dieser, was man auf Bild 13 sieht, ist wirklich 90 Jahre alt nur.
Und, ja.
Aha, interessant.
Das okay. ist vom Westwall. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, warum dieser da so grob ist. Also man sieht schon Unterschiede. Es gibt halt viele gesprengte Bunker. Manche haben halt einen ganz feinen Stahlbeton, wie man das halt so ganz normal von Hochhäusern und sowas kennt. Und andere haben dann doch diese gröberen Einschlüsse mit diesen Kieselsteinen darin. Und die sind teilweise wirklich ja größer als eine Faust. Kommt ja. auf den Bildern vielleicht gar nicht so rüber. Aber ja, die sind schon teilweise sehr groß. Also offenbar, ich vermute fast, die haben da halt Material gespart oder eben aus einer Quelle genommen für diesen Bunker, wo das Material halt gröber war als für die anderen. Mhm. Aber das weiß ich nicht so genau. Mhm.
Oh ja, und wir haben dann eben noch den Vergleich. Also man kann dann zum Beispiel, also im Prinzip Bild 13 und Bild 15 kann man vergleichen. Ne? Bei Bild 15 sieht man dann die Großaufnahme von einem dieser, ja, unter Anführungszeichen Betonplatten bei der Bosnienpyramide.
Genau. Es gibt ja auch in der 12 Apostelzeche, da ist doch diese Säule, wo es ja noch weiter runtergehen soll. Und da ist ja auch so eine Verfüllung, was ja auch wie so eine Art antiker Beton identifiziert wurde. Mhm. Also dass es eben auch eine künstliche Betonverfüllung ist. Und da hat man ja schon mal versucht durchzubohren. Gibt's ja im Buch Geheime Unterwelt Fotos von, mit diesem langen Bohrer. Es hat aber wohl irgendwie nicht so geklappt, weil sich dann irgendwelche Fasern darin quasi verheddert haben. Ich glaube, es waren sogar Kokosfasern, seltsamerweise. Und ja, anscheinend ist das auch eine Art alter Beton, der da verwendet wurde.
Okay. Falls jemand Fragen stellen möchte, die ich jetzt überlesen habe im Chat oder einfach so mit euch plaudern möchte, auf der Startseite findet sich das Skype-Symbol. Draufklicken, ruft man direkt hier an. Wir unterhalten uns gerne mit euch. Marie, vieles, was wir da heute besprochen haben, wird ja dann spekulativ irgendwelchen Besuchern zugesprochen oder man vermutet, dass da Kontakte mit wem auch immer im Spiel sind. Und natürlich kann man natürlich schwer, sage ich mal, ausschließen. Sehr, sehr viel, lange, lange Jahrzehnte an Kontroverse bereits, ja, eben Stichwort Paleo-Seti und so weiter. Aber ihr habt euch generell mit Besuchern auch auseinandergesetzt und unter anderem mit auch einem sehr, sehr, ja, strangen Vorfall oder einer ganzen Serie oder wie soll man das sagen? Also über viele Jahrzehnte ist das ja passiert, die Umo-Briefe.
Mhm. Ja, da bin ich tatsächlich auch noch nicht so lange drauf gestoßen. Zur Geschichte folgendes, in den 60er Jahren erhielten Wissenschaftler aus Frankreich und Spanien mysteriöse Briefe. Ja, die wurden mit der Schreibmaschine geschrieben und der Absender waren die Umiten, so nannten die sich. Also sie selber sagten, sie kämen vom Planeten Umo. Das wäre bei uns jetzt bekannt als Wolf 424, glaube ich, heißt er. Und da kämen die her. Und in diesen Briefen wird halt unglaublich viel hochintelligentes Zeug gesprochen. Also da geht es um den Aufbau der Welt, technische Geschichten, Formeln, also Sachen, die wir hier tatsächlich, ja, auf dem Stand sehen wir nicht. Und das hat sich die ganzen Jahre hinweg gezogen und die Wissenschaftler kamen dann irgendwann darauf, dass sie diese Briefe sammeln, ja, also es wurde in den Briefen immer oben die Anzahl der Empfänger angegeben und auch in welchen Ländern oder wer der Empfänger war, so dass sie das sich dann finden konnten. Und da hat sich wirklich dann eine Sammlung ergeben und das kann man auch bei, wie heißt denn jetzt die Internetseite? Ich habe mir das irgendwo hingeschrieben. Finde ich nachher noch. Es gibt eine Internetseite und da sind diese ganzen Briefe, die jemals geschickt wurden, wie so in so einem Archiv veröffentlicht worden und teilweise auch übersetzt. Und das sind mittlerweile unglaublich viele. Interessanterweise oder komischerweise, ab 2014 war es dann wohl so, dass diese Briefe ersetzt wurden durch Tweets. Also da wurde dann das getweetet und ab da fühlt sich's für mich tatsächlich jetzt nicht mehr so richtig an. Mhm. Deswegen habe ich mich dann eher auf die Zeit davor konzentriert, also die 50 Jahre. Also ab irgendwann in den 60ern, 1966 bis 2014, diese Zeit. Und es ist wirklich sehr interessant, da muss man echt mal drauf gehen auf diese Seite, was da in den Briefen geschrieben wird. Also sie sprechen davon, dass sie als Unterstützer Unterstützung der Menschen oder der Menschheit da sind, um uns da irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen und uns dadurch die Entwicklung zu helfen. Ich habe mich auch hier ganz bewusst am Anfang nicht arg damit beschäftigt, um keine Vorabannahmen reinzubringen und habe einfach Sessions drauf gemacht auf die Verfasser, ja, also die Briefe geschrieben haben. Und in den Sessions kamen zwei Gruppen vor. Einmal diejenigen, die Briefe geschrieben haben und dann diejenigen, die Briefe in Auftrag gegeben haben, sozusagen. Könnte man jetzt sagen, ja gut, dann sind es vielleicht ganz, ganz intelligente, kluge Menschen, die halt hier ihren Teil dazu beitragen wollen, dass wir uns endlich mal über den Goldfischglasrand hinaus bewegen. Aber wenn ihr mal die Bilder anschauen wollt, Bild 9, zweimal untereinander, dann wird's ganz ein bisschen gruseliger.
Michael schreibt, die Aliens sollen mal aufhören zu helfen. Ist voll übergriffig. Ja, also Bild Nummer 9.
Nummer 9, ja, du hast
zweimal die Verfasser. Habt ihr da gehört? Also diese mysteriösen Briefe sind also verschiedensten Leuten, ich glaube Wissenschaftlern auch
und so. Ja, ja, Wissenschaftlern aus Frankreich und Spanien.
Zugeschickt worden, ungefragt.
Ja, ja. Und, also ja, genau.
Kannst du noch ein bisschen erzählen, warum waren die jetzt so erstaunlich? Was sind da große Erkenntnisse drin gestanden, die man dann auch nachvollziehen konnte? Oder was war jetzt so das?
Naja, ziemlich viel über den Aufbau der Welt zum Beispiel, über Antriebe war auch was drin.
Über Antriebe. Hat man das irgendwie verifizieren können? Hat das irgendwie Sinn ergeben für die Leute, die das erhalten haben? Weiß man da irgendwas? Hat man das nachgebaut oder zumindest?
Nein, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde da auf ein Buch verweisen von Werner Betz und anderen habe ich vergessen. Da geht es tatsächlich um die Verbindung von den Umiten und dem Lilor, wenn euch das was sagt. Ja, also Südfrankreich, da gab es wohl oder gibt es eine Untergrundbasis, UFO-Basis, also das ist auch nur eine Erzählung, aufgrund eines Notizbuches von einem Jean, der da lebte und wohl den Kontakt mit einem, wie nennt man das, so ein Leiter halt von dieser Basis wohl in Kontakt kam in diesen Bereichen und dem Notizbuch nach war das einer von UMO. Ja, da haben sie dann auch in dem Buch alles so gegenübergestellt und es gibt unglaublich viele Parallelen, die der Lilor wohl dem Jean übermittelt hat oder diktiert hat in diesem Notizbuch, was auch zugänglich ist, kann man anschauen, und dem Inhalt dieser Briefe. Also das sind ganz viele Parallelen. Ja, das sind Formeln drin, also geht auch wieder um Pi und dass wir es halt einfach falsch benutzen oder falsch.
Ah, genau.
Setzen, genau. Also sehr, sehr viele ähnliche Dinge, die da angesprochen werden. Ja? Also die erzählen auch viel über den Aufbau ihrer Welt und wie sie beschaffen sind und so. Ja? Also kann man alles dort, Library, glaube ich, heißt das irgendwie, diese Seite. Ich finde es noch, also, ja.
Genau, ich kann mich dumm erinnern, irgendwas mit Pi war, da haben die nicht da gesagt, wir hätten Pi falsch berechnet.
Ja, wir würden das falsch verstehen, genau.
Ja, falsch verstehen ist was anderes als falsch berechnen, weil ich glaube schon, dass wir es richtig berechnet haben, weil der Kreis stimmt ja, die Kreisformel.
Ja, ja, aber das, das steht in diesem Notizbuch drin und das ist beim Werner Betz in dem Riss in der Matrix, heißt das Buch. Da ist das auch mit drin, da sind die ganzen Formeln auch angegeben, also ja, wirklich krasse Sachen.
Ich glaube, das habe ich ja gelesen und wir haben eben, da kann ich mich eben dumpf erinnern, weil ich glaube, das ist in der Sendung mit Werner Betz, der schon mal hier zu Gast war, kam das vor. Okay.
Mhm. Ah, jetzt habe ich die Seite cosmiclibrary.de. Das sind die ganzen Briefe gelistet und auch viele schon auf Deutsch übersetzt. Jawohl, da kann man das alles nachgucken. Also wirklich sehr, sehr spannend. Können die Zuschauer mal schauen.
Na, interessant wäre halt, ob da irgendjemand wirklich neue Erkenntnisse draus gewonnen hat. Aber das,
ja gut, das würden sie wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit dann auch so sagen. Hm. Wenn, ne, naja. Oder? Was meinst
du? Ja, keine Ahnung. Wäre schon angebracht, finde ich.
Ja, ja, klar. Klar, ganz klar.
Ja, okay. Ich mein, aber das heißt, wir wissen es nicht. Wir können, es kann auch sein, dass es einfach alles nur Blödsinn war.
Hm. Ja, kann alles sein. Nur was halt jetzt einfach spannend ist, ist, dass die Viewer, die natürlich auch hier wieder nicht wissen, um was es geht, diese zwei Gruppen beschreiben, beziehungsweise einmal die, die die Briefe schreiben, und das sieht man jetzt in dem Bild 9. Sehen schon ziemlich komisch aus. Also Viewer meinte auch, irgendwie ist kein Hals zu erkennen und wirklich ein sehr großer Kopf.
okay,
vielleicht, ja. Ja, ist schon eine Ähnlichkeit mit gewissen Rassen, die man so kennt oder mal gesehen hat. Und die wirkten auch eher als, ja, wie roboterhaft einfach ausführend, ohne groß selbst zu denken. Ja, das war das Interessante. Mhm. Und im Hintergrund, dahinter steht jemand, der das ganze Wissen jetzt vermittelt und diktiert sozusagen. Oder aber auch nicht, die stehen nicht, die sitzen nicht beieinander und an einem Tisch, und sondern das geht irgendwie über die Ferne, interessanterweise. Und das sieht man in dem Bild 9 unten, diese Gesichter mit diesem großen, langen Köpfen. Ja. Beziehungsweise eigentlich war es nur eine Entität. Es gibt noch ein anderes Bild, das habe ich jetzt hier nicht mit drin. Das sitzt da wie so auf so einem, also wie in so einer Kutte, ja, also wirklich sehr wie so eine Priesterin, sieht schon fast aus.
Du meinst jetzt aber Bild 10, Bild, oh je, ich habe da zwei.
Da steht zweimal Bild 9.
Ich habe zweimal Bild 9. Oh je. Okay, sorry, ist mir einfach nicht aufgefallen. Dann bitte Bild 9.1 und Bild 9.2. Also die oben sieht man die Verfasser, das sind also die mit diesem großen Kopf, die aussehen wie Grace. Und dann gibt's die Auftraggeber.
Mhm. Ja, mit hohem Kopf und mandelförmigen großen Augen.
Mhm.
Und diese.
Ich werde das jetzt wirklich umbenennen. Bild 9a und Bild 9b, sorry, ich habe das. Ihr habt mir auch nichts gesagt, echt jetzt.
Ich habe es erst gerade gesehen.
Ja. Hab's auch gerade erst bemerkt.
Ja, na, sorry. Also. Später dann einfach wird das Bild 9a und Bild 9b sein, ja.
Und diese Entität, die das Ganze eben, befehlen ist das falsche Wort, einfach sagt, dass sie das ausführen sollen und die Briefe schreiben sollen, die hat wohl positive Absichten, ja, und möchte unterstützen und halt etwas aufzeigen, und aufgrund dessen werden die Briefe in Auftrag gegeben.
Und diese Auftraggeber sehen ja sehr interessant aus. Also ich meine, da erinnern jetzt natürlich so ein bisschen an Langschädeln. Ja? Also
ja,
da gibt es ja sehr viele Schädeldeformationen. Also die wurden sehr oft also durch so Kopfbinden eigentlich gemacht. Und manche vermuten eben, dass man da irgendwas imitiert hat. Irgendwelche Wesen, die man vielleicht gesehen hat oder gekannt hat. Und das würde jetzt dafür sprechen. Oder es waren Menschen, die halt solche Kopfverformungen erdulden mussten. Als Kind werden die ja dann schon bearbeitet. Ne?
Mhm. Ja. Da gibt es allerdings auch Schädel, da sind genetische Merkmale, die halt nicht sich dadurch erklären lassen, dass man die Köpfe zusammengebunden hat. Also zum Beispiel, dass Wir Menschen haben ja oben am Schädel so eine Querlinie, wo das halt zusammengewachsen ist, so als Säugling. Und bei diesen Schädeln, da ist das halt nicht. Und auch da, wo die Wirbelsäule quasi sich mit dem Schädel verbindet, da gibt es Schädel, da ist das Loch weiter hinten. Als wenn das quasi diesen schweren oder längeren Teil des Schädels dann ausbalancieren soll. Bei uns ist das mehr so in der Mitte, bei Menschen. Und ja, da gibt es tatsächlich so einige Schädel, die scheinen genetisch so entstanden zu sein.
Es gibt aber auch, ich glaube, genetische Erkrankungen, die solche Dinge hervorrufen, wo dann auch der Knochen, also diese, wo das zusammenwächst, wo das dann einfach anders aussieht und so weiter. Keine Ahnung, ich bin kein.
Ist auf jeden Fall richtig balanciert für die Schädellänge.
In dem Beispiel, was du jetzt nennst. Aber wie gesagt,
Genau,
es
ja.
gibt auch genetische Erkrankungen, die solche Verformungen auch hervorrufen. Ja. Okay, ja.
Da kann man übrigens, wer sich das mal anschauen möchte, bei Brian Forster, ist ja auch so ein Forscher aus Peru, der hat ein kleines Museum, wo diese Schädel sind. Und da gibt es auch jetzt seit ein paar Monaten ein Video, wo er das ganz ausführlich zeigt, also diese besonderen Schädel, kann man auf seinem YouTube-Kanal finden.
Vitamin D-Mangel schreibt Garfield 97, keine Ahnung. Coneheads schreibt Nostromo, ja. Kurz, weil wir jetzt schon bei Wesen sind, Nostromo fragt nämlich schon mehrfach, wer denn diese, noch mal ganz kurz an den Anfang der Sendung springend, die Nazca-Maschinen gesteuert hat.
Ach so, ja, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Also wir wissen jetzt nicht, ob es, ich sag mal, Menschen von einer hochentwickelten Kultur waren oder ob es Außerirdische waren. Wir haben jetzt keine genauere Personenwahrnehmung gemacht, aber so vom Beifang her wirkt es halt wie ganz normale Person. Also jetzt keine außergewöhnliche 5 Arme oder sowas. Und ja, wirken halt wie Fachleute, die halt verstanden, was sie da taten. Ja, und ansonsten, aber genauer, wie die jetzt aussahen, haben wir uns eben nicht angeschaut. Also da blieb es halt nur bei den berühmten Strichmenschen, die man dann so als Viewer repräsentativ macht. Man könnte halt rangehen und schauen, okay, zeichne mal das Gesicht von der Person oder gibt es irgendwelche auffälligen Merkmale oder Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, gibt es überhaupt Haare und so weiter. Das kann man dann natürlich schon alles im Detail abarbeiten. Nur in dem Fall, ja, wie gesagt, es war halt eine Session, die ging nur auf die Entstehung der Linien. Dann war es eine Solo-Session, das nächste. Und das andere war halt von einer Schülerin, wo das dann halt auch schon ausgereizt war mit der Beschreibung dieser Maschinen und was die da halt gesucht haben und damit machen wollten und so. Müsste man halt noch weiter dran arbeiten.
Indios? Fragezeichen, fragt Nostromo.
Ja, ist unbekannt. Also wie gesagt,
Also ihr wisst nicht, wer diese Dinger gesteuert. Aber es sind wahrscheinlich einfach Menschen gewesen.
Genau, also die
Wir
Viewerin hat halt gesagt,
haben,
ja, das
glaube
sind
ich, einen
Personen.
Anruf auch. Sollen wir gleich reinnehmen?
Ja, ich sag noch kurz zu Ende. Also
Ja.
Viewerin hat gesagt, es sind halt Personen, das sind Fachleute, die kennen sich aus mit dem, was sie da machen und mehr Beschreibungen haben wir da jetzt auch nicht von den Personen, die das gemacht haben. Ja.
Hallo Anrufer. Hallo.
Hallo Tarek.
Hallo.
Hallo.
Hört man mich?
Ja, man hört dich. Bisschen leise, aber man hört dich.
Oh, super. Ja, hier ist der Lukas. Ich habe ganz spontan angerufen. Also ich bin grundsätzlich schon Fan, bestimmt seit 15 Jahren. Heute bin ich den ersten Tag in meinem Wohnwagen. Ich habe nämlich
Bitte ins Mikro reden, man versteht dich ganz
Ja.
schlecht. Bitte ganz einfach ins.
Ja.
Ja, bitte.
Ja, ja, wie gesagt, ich bin heute zum ersten Mal unterwegs in meinem Wohnwagen, habe nämlich mein Haus verlassen und bin zufälligerweise auf eure Seite drauf, obwohl ich seit 15 Jahren schon der Fan bin, bin ich aber nie live dabei gewesen. Und heute habe ich gesagt, so, jetzt rufe ich an, das Thema ist spannend und zwei Sachen hätte ich da noch.
Bitte
Zu
ins
diesem
Mikro sprechen und dann stell einfach die Frage und dann werden wir versuchen, darauf eingehen.
Ja. So, also, zu den Mützen, zu den Köpfen. Es gibt ja auch im Vatikan den Mithraskult, und das, man munkelt ja auch, dass diese Coneheads, diese Langköpfe, auch in diesen Mützen versteckt wurden. Das ist ja auch nochmal so ein Thema und ja, vielleicht interessant, um da in der Runde zu diskutieren. Das Zweite, ich wollte nochmal auf die Bosnien-Pyramiden drauf eingehen. Ich bin tatsächlich nicht überzeugt. Ich war selber vor Ort, ich habe viele Plätze besucht. Ich habe Ägypten besucht, ich war sehr viel unterwegs und mich überzeugt es nicht. Und wenn man überlegt, dass...
Bosnien, Visoko jetzt.
Ja,
Bosnien. Ja, es hat überhaupt nichts mit dem, was in Ägypten oder so ist, zu tun.
Nein, absolut nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Technologie, dass eine Gesellschaft, die technologisch über, sag ich mal, weit entwickelt war, dass die so eine Art von Beton benutzt hat. Man, wenn man, je weiter man nach hinten geht oder zurück in die Vergangenheit, da sieht man ja präzise ausgearbeitete Mauerwerke etc. Und das glaube ich einfach nicht. Ich war ja auch in den Tunneln, das hat mich nicht überzeugt. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall eine gute Arbeit. Also was ihr da macht, ist eine ganz tolle Sache, wollte ich auch nochmal in die Runde bringen. Ne? Das an dieser Stelle. Okay. Mehr Wort.
Hast du euch da auch noch eine Frage?
Eine generelle Conclusio von dem Ganzen. Ja, wir haben ja durchaus ja auch schon in anderen Sendungen diskutiert. Ja, was ist das Ganze? Ja, ist das? Wie seht ihr das? Ja, ist das ein Spiel? Ist das eine Simulation? Sind wir in einem Art Fegefeuer? Ihr habt ja vorhin über eine Welt, eine zweite Welt gesprochen. Was denkt ihr? Wo befinden wir uns schlussendlich?
Also die ganz große Frage wirst du gleich stellen. Zu der werden wir dann am Ende noch kommen, wo wir versuchen, das Ganze so ein bisschen in ein kohärentes Bild zu bringen. Aber okay, wir werden die Frage auf jeden Fall behandeln. Oder das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ja,
na sicher.
Okay. Ja, dann sage ich schon mal vielen oder sonst noch irgendwas? Ansonsten?
Nein, ich einfach zu. Ich war heute mal ein bisschen mutig und
sehr gut.
Angerufen, aber
bravo.
Ich lasse euch mal reden. Ich höre weiter zu.
Alles klar. Ja, vielen Dank für deinen Anruf auf jeden Fall. Und mögen Sie alles viele ein Beispiel an dir nehmen. Okay.
Ja, danke.
Ciao. Ja, also was bedeutet das alles natürlich? Ist die große Frage dahinter, aber.
Also ist natürlich auch die Frage, diese vermeintlichen Betonplatten da oben auf dem Berg, ob die auch, das kann ja auch was anderes sein von einer primitiveren Kultur, sage ich mal. Es muss ja nicht unbedingt mit dem zusammenhängen, was da die Viewer wahrgenommen haben unter der Erde.
Ja, und selbst wenn es eine entwickelte Kultur war, also gut, wir wissen halt nichts über diese Kulturen. Vielleicht war ihnen das einfach nicht so wichtig. Also man kann sich da alles Mögliche ausdenken, ja. Aber wie gesagt, also der Hörer, ich glaube, wir teilen uns den Eindruck, dass die Pyramide jetzt nicht so beeindruckend ist. Die Pyramide unter fetten Anführungszeichen, wie das eh schon seit.
Ja, und falls es halt überhaupt ein ist, wie gesagt.
Ja, ne? Das meine ich mit den fetten Anführungszeichen. Und,
genau.
Aber die Gänge und so, die waren auf jeden Fall spannend. Zurück jetzt aber zu den UMOs. Also wir müssen kurz abbogen jetzt zu den Nazca-Linien, dann noch einmal zu den Wesen dort, dann jetzt beim Anrufer. Auf seine Frage kommen wir noch zurück. Vielleicht, dass wir die UMOs jetzt noch abschließen. Das heißt, da gab es die Verfasser, die sind salopp gesagt Greys. Oder du beschreibst sie so und sie sind auch so ähnlich gezeichnet. Viele Äderchen haben sie anscheinend im Kopf nach dieser Zeichnung, aber okay. Und dann gibt es im Hintergrund wohlwollende Entitäten, mit mandelförmigen Augen und sehen so ein bisschen aus wie Conehead, beziehungsweise der eine links oben, der hat eine ganz eigene, also trichterförmige Kopfform.
Ja, du darfst du natürlich nicht eins zu eins jetzt so nehmen, ja. Also ich denke, es geht vorrangig darum, dass die Köpfe sehr lang gezogen sind. Ob die jetzt oben breiter werden und kantig sind oder rund wie ein Ei, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, okay, aber auf diesem Bild sieht es halt so aus. Ja. Aber wenn es diese Entitäten sind, die Auftraggeber und
die UMO.
Die Ersteller kriegen dann von denen die Info und schreiben dann die Briefe. Da gibt es ja auch mit den Briefen ganz eigenartige Dinge, die da.
Ja. Genau, also laut Sessions sind die, wird es wie über Funk, ja, also über die Ferne, ja, gesteuert und nicht direkt sitzen die sich gegenüber. Diese Verfasser, also das, was du Krays nennst, die wissen wohl um die UMOs, aber sehen sie nicht direkt. Ja. Und was noch interessant ist zu den Briefen zu sagen, dass die Satzzeichen, also die, inhaltlich ist es anscheinend voll wirklich hochwertiger Stoff, aber von den Satzzeichen ist es irgendwie sehr seltsam, wie die verwenden. Ja, da stimmen die Kommas und die Klammern irgendwie nicht. Die werden ganz seltsam verwendet einfach. Das ist so ein bisschen komisch.
Okay. Ja. Dude Skywalker fragt, welche Absender haben denn die auf die Briefe geschrieben?
Also das sind sehr viele Wissenschaftler, also ich keine
Absender.
Ahnung. Absender. Achso, Umo, glaube ich.
Umo einfach.
Okay. Ja, das ist ganz
genau. Ohne Adresse?
Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier Wolf 424. keine Ahnung, das müssen wir mal schauen. Also die Briefe sind, glaube ich, tatsächlich auch aufrufbar, dass man die mal anschauen kann, ja, wie das aufgebaut ist. Aber wohl immer gleich.
Okay. Nein, man muss ja keine Absender draufschreiben.
Ne, die geben sich ja zu erkennen als die Umiten eben. Ne? Und ach so, ja, was ich noch sagen wollte, die haben auch geschrieben in irgendeinem der Briefe, dass sie dann, dass sie aufgrund eines Signals von uns, das wir irgendwann mal wohl abgegeben haben, fragt mich jetzt bitte nicht, wann wir das getan haben und auf welche Art und Weise, dass sie das abgefangen hätten und daraufhin dann in Frankreich tatsächlich irgendwann gelandet wären. Ich glaube auch in den 60er Jahren irgendwie so. Und da werden dann auch, wird da auch der Standpunkt angegeben, wo, in welchem Bereich das gewesen ist. Irgendwo eher weiter, glaube ich, südöstlich von Frankreich, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Also das, ja, anscheinend wären die auch schon hier. Ob das stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich gebe jetzt nur wieder, was ich
naja, selber. Die Verfasser müssen ja hier sein, weil die haben ja die Briefe aufgegeben, ne?
Nee, ich rede jetzt von den
den Auftraggebern.
Ja, ich rede von den UMOs.
Mhm. Also die Verfasser, diese Greys sind nicht die UMOs, das sind nur ihre Handlanger, die da irgendwie...
Richtig, und die scheinen hier auch nicht wirklich sehr bewusst zu sein. Also wie einfach ausführende Schreibkräfte.
Das sagen viele, also diese Greys, was immer das jetzt... Heißt genau, was die jetzt sind, und sind wahrscheinlich auch sehr divers, werden sehr oft als... Wieso lachst du jetzt?
Entschuldigung.
Nein, mit divers meine ich jetzt nicht ihr Geschlecht, die haben ja eigentlich gar kein Geschlecht oder so, aber die sind jetzt sehr... werden sehr unterschiedlich beschrieben und sehr oft aber eben roboterhaft, das kommt immer wieder, ne?
Ja, also, ja, genau.
Okay, also die UMO... die dann mit uns Kontakt aufnehmen und dann, wir haben noch einen Anrufer, nehmen wir ihn doch gleich rein. Hallo. Hallo, du bist...
Hallo. Oh,
ja. Ja? Wir hören dich schon. Du musst aber den Player ausschalten, weil sonst hörst du...
Oh ja, ich mach mal gerade hier mein Dings aus.
Ja?
Kleinen Moment, dann bin ich wieder am...
Also vor dem Anrufen bitte immer den Player ausschalten, weil sonst hört ihr alles mit 7 Sekunden oder so Verspätung, Verzögerung und dann seid ihr verwirrt.
Also ich habe jetzt eigentlich alles hier bei mir ausgeschalten, was ich ausschalten kann.
Ja, okay. Stell einfach deine Frage und dann werden wir darauf eingehen.
Gut, ich wollte nur auf den Anrufer von vorhin eingehen. Der meinte, und das hört man so oft, das überzeugt mich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldigung, aber lieber Anrufer, das ist nun mal gar kein Argument. Ich bin nicht mehr so ganz jung und habe viele schräge Sachen auch dank Rob FM kennengelernt. Noch schrägere Sachen oder vielleicht einfach, so könnte es auch gewesen sein, gibt es bei Gaia.com, glaube ich, zu sehen. Da gibt es einen Herrn Matthias De Stefano, der berichtet, der sagt, er behauptet, er sei hier auf dieser schönen Erde, um sich zu erinnern, das sei sein Lebenszweck hier für dieses Mal. Und der berichtet eben von sehr langen Zeiträumen aus seiner selber so sagt er, aus seiner selber erlebten Vergangenheit. Und über das redet er, was sein Großvater vor, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Jahren ihm berichtet hat über die Entstehung seiner Kultur und der Erde und der Wesen, die darauf leben. Ich kann nur empfehlen, da mal auf Gaia.com zu gehen und diesen Stefano anzuhören und das auf sein Herz wirken lassen. Ja, es gibt, glaube ich, der gute Goethe hat schon gesagt, es gibt zwischen Himmel und Erde mehr, als ihr euch in eurer Schulweisheit vorstellen könnt. Also das bitte bei solchen schrägen Sachen, die hier so abgehandelt werden, die vielleicht gar nicht so schräg sind, bitte diesen Satz von unserem Dichterfürsten mal im Hinterkopf behalten und sagen, wo leben wir denn? Wie sind wir denn sozialisiert worden? Wie ist denn das mit dem eigenen Leben? Was kann ich mir denn vorstellen? Was kann ich mir denn schon vorstellen? Selbsterlebtes. Und was ist das schon?
Ich bin da ganz bei dir, aber auf der anderen Seite, was jetzt auf diversen Plattformen gibt es ja unzählige, teilweise da an Dingen kolportiert wird, hält halt auch absolut auf, manchmal in keinster Weise irgendeiner Überprüfung oder irgendeinem Versuch, das nachzuvollziehen, stand. Also nur weil etwas ungewöhnlich ist und außergewöhnlich von jemandem mit weit aufgerissenen Augen erzählt wird, jetzt ein bisschen polemisch gesagt, muss es noch lange nicht wahr sein. Und da wird viel Blödsinn erzählt. Na, also, oder da sind wir, Anrufer, da sind wir aber auch derselben Meinung, oder? Also es gibt einen Haufen Blödsinn, der sich schwachsinnig anhört, und dann gibt es Dinge, die hören sich völlig irre an, aber sind auf jeden Fall eines zweiten Blickes wert.
Ich habe mal vor ein paar Jahren.
Warte mal kurz, Stefan.
Das kann man so in dieser Allgemeinheit natürlich so stehen lassen. Trotzdem, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir sind alle groß geworden in einer Kultur, die vom Christentum geprägt wurde und vor allen Dingen von dieser Religion, die sich Naturwissenschaft nennt.
Ja. Die teilweise bin ich auch bei dir, wirklich religiöse Züge annimmt, wenn also wirklich nur mehr die Welt durch das Modell gesehen wird und alles, was nicht im Modell, das nicht vollständig sein kann eigentlich, was da nicht vorkommt, darf dann gar nicht existieren. Ja, also da nimmt es dann tatsächlich, so sieht es für mich aus, religiöse Züge an, das stimmt. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch viele Dinge, die wir könnten uns da jetzt halt unterhalten, wenn Quantenphysik und solche Dinge nicht tatsächlich wahr werden und man damit tatsächlich Dinge bauen kann, die erstaunlich sind. Also, wie gesagt, immer zwei Seiten halt, ja.
Natürlich, ganz, ganz sicher. Und ich gehe da natürlich, wie anders sollte ich das auch machen, ich gehe von mir selber aus. Ich gehe von dem aus, was ich selber erlebt habe, was ich gehört habe, was ich mal als wahr angenommen habe und als Schwachsinn wieder abgelegt habe. Wir sollten uns vielleicht mal angewöhnen, nicht immer eine Meinung zu haben. Eine Meinung, na gut, eine Meinung, ich habe morgen eine andere Meinung als heute. Was gilt schon allen Meinungen? Was gilt schon eine Meinung, wenn ich die nicht begründen kann? Wenn ich nicht sagen kann, okay, vielleicht kann ich es ja nicht begründen, aber die und die und die Fakten sind nachvollziehbar. So, und dann lass das doch mal auf dein Gemüt wirken. Verdammt nochmal, nicht immer im Kopf bleiben. Ja. Mit dem Kopf, da kannst du alle möglichen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten konstruieren. Wie erfassen wir denn Wahrheit? Wo kommt denn Wahrheit her? Das ist doch der sprengende Punkt. Können wir Wahrheit wirklich erfahren? Das können wir. Und so gerade in den letzten, weiß nicht, Monaten habe ich viele schlaflose Nächte gehabt und bin da so ganz vage an Seinszustände herangekommen, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich da jetzt ein bisschen weiter gucken könnte, das ergibt Realitätsmodelle, sage ich mal, die sind sowas von dem unsrigen heutigen Wissen entgegengesetzt. Da kannst du nur noch mit den Ohren schlackern. Und daher, also es gibt so viel Schlaumeier auf dieser Welt, die wissen immer alles ganz genau, ja. Und ich möchte mich diesen Schlaumeiern nicht anschließen, sondern sagen, lass das doch mal einfach wirken und wenn es keine Beweise gibt, kann es trotzdem wahr sein und wenn es scheinbare Beweise gibt dagegen oder dafür oder was, das kann alles sein oder auch nicht sein. Wo bringe ich es denn auf den Punkt? Und auf den Punkt bringe ich, das ist bei mir so, wenn ich mich zurücklehne und sage, der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat so geklungen, das hat so ausgesehen und jetzt schlafe ich mal drüber. Und nächste Woche, da treffe ich wieder einen interessanten Mann und mal schauen. Mhm. Ja, nicht doch immer gleich zu sagen, so war das und so kann das gar nicht gewesen sein. Na, also das wäre jetzt mein Punkt gewesen.
Ja, Stefan, du wolltest noch was einwerfen.
Ja. Ja, das ist dann der, ich sag mal, hyperaktiv übertrainierte Verstand in der westlichen Welt auch. Also dass die Leute verlernen, ihre Intuition auch zu nutzen und direkt irgendwo in Schubladen packen müssen. Das ist natürlich auch problematisch. Aber jetzt zum Beispiel der Stefano habe ich auch einige Sachen gesehen.
Ja.
Und fand ich eigentlich, also ist gut in Resonanz gegangen. Kann ich durchaus empfehlen, sich das anzuschauen. Und da hat auch halt so Erinnerungen aus dem alten Ägypten beschrieben, zum Beispiel wie die Sphinx ursprünglich mal aussah und so.
Ja.
Quasi eine Löwin. Und also da ist vieles in Resonanz gegangen und es hat auch nicht jetzt unseren Remote-Sharing-Projekten auf diesen Themen widersprochen.
Bitte, also ich habe dich nicht verstanden.
Also es hat jetzt auch nicht unseren Remote-Viewing-Sessions auf diese, seine Aussagen haben dem nicht widersprochen.
Ja.
Von dem, was wir jetzt schon so nachgeschaut haben.
Ja.
Und ist auch interessant, was der da alles zustande gebracht hat. Da hat man gar nicht so viel mitbekommen bei uns, weil er ist ja Argentinier. Er hat das, glaube ich, mehr so in der lateinsprachigen Welt gemacht. Aber ich habe zum Beispiel damals mitbekommen, 2015, so ganz am Rande, dass es da irgendjemand geschafft hat, eine Massenmeditation beim Vatikan zu organisieren, auf dem Petersplatz.
Ja. Ja.
Und das war der ja offenbar. Das habe ich dann wiedererkannt, als ich dann die Folgen gesehen habe. Da dachte ich schon, wie schafft man das denn irgendwie auf dem Petersplatz die Genehmigung für eine spirituelle Massenmeditation zu bekommen?
Ja.
Also das war schon spannend.
Ja.
Der hat vieles gemacht.
Ne? Und ich meine, gut, der ist ein Argentinier und der tummelt sich in Südamerika, aber er hat eben auch die ganze Welt bereist. Das war ja Teil von seinem Projekt, sage ich mal, dass er, weiß nicht, in 3 Monaten in 20 Ländern sein muss oder irgend sowas. Also er ist um den ganzen Erdball rumgeflogen und bis einschließlich in die Antarktis. Naja gut, also es bezieht sich jetzt nicht nur auf Argentinien oder auf die Latinos da.
Okay, aber den kennen wir jetzt irgendwie nicht und ich möchte jetzt nicht zu weit wegkommen, klingt sicher interessant. Aber jetzt zum heutigen Thema Vergangenheit, hast du da noch ein paar Gedanken oder Fragen an die beiden Gäste?
Nein, ich höre nur sehr interessiert zu und irgendwie denke ich mir wirklich, ich höre auch deinen Sender seit, weiß ich nicht, schon ziemlich lange.
Freut mich sehr, danke.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr einzigartig und sehr wertvoll, was du da machst und deine Gäste, was sie da beitragen.
Ja, die Gäste,
also,
die sind die.
Ja. Ja, naja, gut. Inzwischen irgendwie bin ich an einem Punkt gekommen, wo ich denke, vor 2 Jahren hätte ich Luftsprünge gemacht und heute denke ich mir, tja, hast du alles schon mal gehört? Tja, und was jetzt? Ja.
Was jetzt?
Ja. Was hat das für Folgen für unser heutiges Leben? Das wäre doch mal eine Frage, auf die man Antworten suchen könnte. Die ganzen Sachen über unsere Vergangenheit, hochspannend. Und was nehme ich jetzt da mit? Was nehme ich für mich mit? Wenn ich morgen früh aus dem Bett springe, was mache ich denn mit diesem Wissen?
Ja, gute Frage. Jetzt schon der zweite Anrufer, der sich quasi ein bisschen anders stellt. Auch der vorige hat ja letztlich diese Frage gestellt. Ich sage jetzt einmal danke, lieber Anrufer, und wenden wir uns jetzt dann, vielen Dank und hoffe, wir hören uns wieder mal. Und wenden wir uns jetzt vielleicht wirklich dieser Frage zu, Stefan Marie. Okay, wir haben heute wieder mal viele, ja, ich nenne es jetzt einmal stichprobenartige Einblicke bekommen. Wir hätten jetzt auch noch vielleicht kurz auf den Grasdorf-Kornkreis eingehen können. Das ist also ein Kornkreis, der Anfang der 1991 entstanden ist, wo man also mehrere Plaketten auch drinnen gefunden hat. Eine seltsame Episode. Und an der Stelle vielleicht, Marie, sollten wir kurz auf euren neuen YouTube-Kanal verweisen, der sehr spannend ausschaut. Hallo, Marie?
Ja, ich werde gebannt zu.
Bitte! Also, mir fällt jetzt der Titel eures YouTube-Kanals ein. Hilf mir doch bitte. Ah, True Women, oder?
True the Women. The True Women Show,
ja. The True Women Show.
Ja.
Warum, ganz kurz, warum nennt ihr euch so? The True Women Show?
Naja, wir sind Menschen, die nach der Wahrheit suchen und dafür etwas tun. Ja,
okay.
Und das ist ein bisschen natürlich angelehnt an den Film, ja. Wobei Truman wird anders geschrieben als The True Women.
Okay, ja? Jetzt verstehe ich es, ja. Okay.
Also wir haben da auch einen Trailer auf unserem Kanal, da ist eigentlich sehr gut ersichtlich, um was es eigentlich geht. Ja, es geht darum, die Wahrheit, wenn man es überhaupt kann, wenn es die überhaupt gibt, zu finden. Also Fakt ist, wir erkennen immer mehr, was nicht wahr ist. Und haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, da ein bisschen unseren Teil dazu beizutragen, dass da ein bisschen was ans Licht kommt. Wir haben ein Format und gehen dann, also wir sind drei Mädels, allesamt Remote Viewer, und wir gehen an bestimmte Orte, die uns interessant vorkommen oder wo einfach, ja, wo es viele Fragen gibt, schauen uns die an, sammeln unser Videomaterial, um dann hinterher unsere Remote Viewer draufzusetzen und die Informationen ans Tageslicht zu befördern. Und dann danach kommt ein schönes Video raus, also ja, eine Folge. Und das machen wir ja eigentlich international, also jetzt nicht nur europäische Länder, wie jetzt, wir waren jetzt Deutschland, Schweiz und Österreich. Jetzt waren wir, der Timo war jetzt letztens bei Roswell. Ja, auch da kommt eine Folge zu raus.
Wow, okay. Also ihr habt da einiges noch im Petto.
Oh ja, oh ja. Und Südfrankreich ist halt einfach auch mega spannend.
Okay.
Genau.
Und das Konzept ist also, dass ihr versucht, euch der Wahrheit mittels Remote Viewings zu nähern, oder?
Wir beziehen es mit ein, ja. Weil wir damit halt einfach Fragen angehen können, die wir so nicht, wo man keine Informationen bekommen. Ja. Jetzt zum Beispiel den Kornkreis Grasdorf, was es damit auf sich hat. Da gibt es eine Folge zu. Was ist die Bedeutung dahinter? Dann vielleicht Externsteine, ja. Da haben wir eine Steinwand gefunden, wo sich die Frage stellt, was soll die da? Und warum ist die da? So, und dann kann man da einfach Sessions gezielt drauf machen, um zu schauen, was rauskommt. Und das ist mega spannend. Echt. Ja.
Ja, super. Also True Women Show als in Anlehnung an die Truman Show, und der YouTube-Kanal, er ist verlinkt, und wie gesagt, die erste Folge beschäftigt sich mit einem äußerst seltsamen Kornkreis, der da in Grasdorf entstanden ist, Anfang der 90er. Und jetzt zur Frage der Fragen eigentlich. Also was machen wir mit diesen ganzen Erkenntnissen, die man jetzt auch schon in der zweiten Sendung dieser Vergangenheitsschau gefunden haben. Vergangenheit und Zukunft im Jetzt habe ich mir da auch noch notiert aus unserem Vorgespräch, so quasi beide Projekte konzeptionell kombiniert. Ein Wendepunkt in die Zukunft, quasi aus einem besseren Verständnis der Vergangenheit heraus. Und natürlich, es gibt große Lücken in unserer Vergangenheit und wahrscheinlich auch Falschinterpretationen. Mit Sicherheit gibt es die noch, die halt noch zu füllen sind. Eure Arbeit ist jetzt, so sehe ich das zumindest, ein Versuch, das zu tun. Ein Versuch eben mit Remote Viewing das zu tun. Und was genau bedeutet es vor allem auch in diesem, ich sage mal, ein bisschen in diesem Spannungsfeld auch jetzt von einer möglicherweise vergessenen, technologisch weiterentwickelten Hochkultur, vielleicht eine andere Art von Technologie, ein anderer Zugang zu Technologie, als wir ihn haben, aber dennoch technologisch, versus ja klassischer Vorstellungen aus Paleoceti, die, wie gesagt, teilweise halt ein bisschen übersimplifiziert sind, meiner Meinung nach, aber nicht nur meiner Meinung nach natürlich, versus Wunschdenken natürlich, das spielt natürlich auch immer rein. Was nehmt ihr, also was können wir, was sollen wir aus dem, was wir auch aus eurer Arbeit jetzt schon, was ihr da schon herausgefunden habt, was können wir da mitnehmen, was können wir da lernen? In welche Richtung geht es?
Also,
wer will da anfangen? Ja. Vielleicht Marie, fang du an.
Naja, es geht wahrscheinlich in die Richtung, erstmal die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, beziehungsweise sich selbst ein bisschen zu positionieren, um zu erkennen, dass eigentlich, das ist jetzt meine Meinung, eigentlich ist es völlig egal, ja, was in der Vergangenheit war und was in der Zukunft sein wird. Vermutlich, und davon gehe ich aus, wird eh wieder alles von vorne beginnen und immer wieder, bis zu dem Punkt, wo man als selbst sich selber erkennt. Ich glaube tatsächlich, dass all das lediglich dazu dient, dass man zu sich selbst zurückfindet. Ja, es ist eine Reise zu sich selber. Und in dem Moment, wo man sich wieder hat, ist das draußen völlig, völlig egal. Es hilft vielleicht so ein bisschen, das Puzzle zusammenzusetzen, die Puzzleteile und Illusion von Realität zu unterscheiden. Wobei auch hier, wie willst du es denn wissen? Das ist für jeden was ganz Individuelles. Und ich glaube, es ist bestimmt interessant, auch zu gucken, was damals wirklich war. Und aber wie auch schon die Anrufer sagten, was bringt es uns? Ja, letztendlich bringt es uns gar nichts.
Das würde ich aber nett sagen. Ich meine, man kann doch zumindest aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und ich meine, du hast jetzt gerade angedeutet, ja, quasi der nächste Reset steht ohnehin bevor. Und wenn man es an irgendeinem der letzten Wochen die Nachrichten in der Früh gehört hat oder wann auch immer, dann bekommt man, glaube ich, guten Eindruck davon, dass das tatsächlich so sein könnte. Ernsthaft jetzt?
Ja, das denke ich tatsächlich aber nicht. Ich glaube, das wird passieren, wenn wir unseren Fokus darauf richten, aber ich glaube, wir müssen erkennen, dass wir jederzeit die Wahl haben, wie das ablaufen wird. Jeder in seiner eigenen Realität tatsächlich, ja.
Jeder in seiner eigenen Realität.
Wir spinnen alle an der gleichen Zukunft. Und wenn wir jetzt augenblicklich alle
sagen. Ja, weil wir erleben aber eine Realität gemeinsam. Wir sind jetzt in dieser Realität, wo wir sprechen und uns Leute zuhören. Also da, was meinst du jetzt genau mit jeder in seiner eigenen Realität?
In seiner eigenen Blase, ja. Das heißt ja nicht, dass das, was vielleicht die Menge erleben wird, weil sie ihren Fokus darauf richtet, dass es tatsächlich bei dir passieren wird. Das sind ja alles nur, wir haben das ja so beigebracht bekommen, dass es so sein wird. Aber kannst du denn beweisen, dass das, was passieren wird, auch wirklich die Realität ist? Weißt du, wie ich meine?
Das heißt, also, kann ich beweisen, dass in einem Jahr die Marie, die jetzt mit mir spricht, noch im selben Umfeld ist wie ich oder wir uns irgendwie subtil auseinander bewegt haben. Es gibt zwar in meiner Realität noch eine Marie, aber das ist eine andere Marie als die, mit der ich jetzt spreche und vice versa. Meinst du das in die Richtung?
Zum Beispiel oder viele Theorien. Es gibt auch die Theorie, du bist ich bin du. Also das wird aber jetzt wahrscheinlich zu weit gehen.
Da sprichst du davon, dass wir das Bewusstsein auf einen Ursprung, also wir sind alles bewusste Wesen, manche behaupten, sie sind nicht bewusst und man soll ihnen das erst einmal beweisen, ja, okay. Aber lassen wir die einmal außen vor. Der Rest von uns sind bewusste Wesen und dieses Bewusstsein scheint da einen gemeinsamen Ursprung zu haben.
Ja, bestimmt. Mhm. Wobei, sagen jetzt Menschen, sagen viele, dass es eigentlich nur ein Bewusstsein gibt, ja, und das erfährt sich aus vielen verschiedenen Perspektiven heraus, ja, weil es nur sich hat. Das tatsächlich, wenn es so wäre, wäre das für mich furchtbar. Das wäre echt nicht so gut. Aber ja, muss man mal in Betracht ziehen.
Was wäre jetzt nicht so gut?
Na, wenn es nur ein Wesen, also nur ein Bewusstsein gäbe und sich das auch nicht abspalten kann oder so.
Naja, das kann sie offensichtlich.
Ja, klar. Also,
hat sie ja getan, halt offenbar. Wir sind ja hier, ne? Ich erlebe mich ja jetzt als völlig von Marie getrennt. Also völlig, aber wir sind zwei getrennte Lebewesen, Stefan und jeder, der dazuhört. Aber die Frage ist, gibt es da auch was Gemeinsames? Und das ist ja eigentlich auch offensichtlich, dass es das auch gibt.
Ja, also die Theorie ist ja da, dass es das kollektive Unterbewusstsein auch gibt, ja, und wir da eben, das meine ich damit, dass wir alle an unserer eigenen, an unserer gemeinsamen Zukunft spinnen, aber trotzdem jeder in seiner eigenen Realität trotzdem auch nochmal individuell. Wenn man jetzt berücksichtigt, dass es Zeit so linear nicht gibt, ja, und eigentlich alles gleichzeitig stattfindet, wer sagt uns denn, dass wir dem ausgeliefert sind, was da, wie du sagst, in den Nachrichten kommt, was eventuell oder was sicher zutreffen wird oder zu kommen wird. Ich sag ganz klar, nö, das muss nicht. Wenn wir uns anders entscheiden, dann eben nicht. Das ist so mein Stand. Mhm.
Ja, wollen wir es hoffen. Stefan, wenn du da jetzt zuhörst, was hat die Vergangenheit jetzt zu tun? In unserem Leben zu tun.
Ja, also für mich geht es viel.
Ne, natürlich, aber diese ferne Vergangenheit, von der wir heute vor allem gesprochen haben, in der seltsamste Dinge vorgegangen sind, die wir uns jetzt nur mehr schwer erklären können.
Also für mich geht es da um Selbsterkenntnis der Menschheit als Spezies. Das heißt, man muss seine Vergangenheit kennen, seine Herkunft, um auch die Potenziale zu erkennen und auch ja vollbewusst und verantwortungsbewusst die eigene Zukunft gestalten zu können und dann nicht nur irgendwie so unbewusst hineinzustolpern. Und ja, ist ja genau das, was Marie auch gesagt hat, dass man es eben selbst gestaltet, dass man das, was da, ich sag mal, für uns bereitet wurde oder irgendwer bereitet, der uns die Eigenverantwortung abnehmen will, dass man dem ja nicht folgen muss. Das ist ja immer eine Sache des eigenen
Potenzials, die uns dann immer sagen, die Aliens, die uns immer sagen wollen, wie wir leben sollen und alles immer besser wissen.
Ja, oder eben auch auf der Erde halt. Gibt ja überall. Und ich sag mal so, es ist ja auch, es gibt diesen Spruch, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und da ist halt wirklich was dran. Und ich denke, dass da auch vieles vertuscht wird bei diesen Erkenntnissen oder dagegen gearbeitet wird. Das ist eben nicht nur ein Paradigmenwechsel aus dogmatischer Sicht, sondern da gibt's halt durchaus auch Machtinteressen. Also dass die Menschheit gewisse Dinge einfach nicht wissen soll im Kollektiv. Ja, und das liegt dann eben in der fernen Vergangenheit, kann man sagen.
Marie, jetzt hast du aber gemeint, zumindest sinngemäß habe ich das so verstanden, Vergangenheit, Zukunft ist eigentlich alles egal. Es geht eigentlich um diesen Entwicklungsprozess, in dem wir sind, den wir sehr individuell machen. Widerspricht sich jetzt aber ein bisschen so mit dem, was der Stefan gemeint hat, man muss die Vergangenheit kennen, um die Zukunft bewusst zu gestalten.
Also es ist je nachdem, wie man sieht.
Genau.
Man versucht jetzt vorzustellen, dass es Zeit eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt im Prinzip Kausalität. Ein bisschen schwer zu erklären, das habe ich in meinem neuen Artikel so ein bisschen versucht zu erklären. Es geht eigentlich um Bewusstwerdung. Also so wie jedes Individuum unterbewusste Muster hat oder unbewusste Muster, die das Individuum im Laufe des Lebens kontrollieren, dessen kann man sich eben auch bewusst werden. Sagen wir zum Beispiel, es gibt bei der Geburt ist irgendwas Traumatisches passiert oder vorgeburtlich. Das kann man ja durch hypnotische Rückführungen zum Beispiel aufdecken und ja reframen, wie das so schön heißt. So quasi aus der erwachsenen, vollbewussten Sicht. Und dadurch wird es dann unschädlich. Und das sehe ich eben auch im kollektiven Sinne, dass die Menschheit eben auch verdrängte Traumata hat oder Gedächtnisverlust oder halt einen Bewusstseinsabsturz auch erlebt hat. Und dass das eben wieder aufbereitet werden muss, dass man eine vollbewusste Spezies sozusagen wird, die dann auch entsprechend über ihr Schicksal entscheiden kann. Und das ist, denke ich, das Wichtige dabei.
Also du siehst uns ganz klar noch nicht als eine vollbewusste Spezies.
Nein, aber es ist gerade ein interessanter Zeitraum.
Am Übergang
dazu. Es gibt Potenziale. Aha. Es gibt Potenziale, ja.
Also ich persönlich denke schon, dass wir das schon immer waren. Ja, aber dass wir denken, dass wir uns entwickeln müssen. Aber wenn es Zeit so linear nicht gibt, dann sehe ich den Sinn einer Entwicklung tatsächlich gar nicht, weil ja eigentlich alles schon ist. Ich stelle mir eher die Frage, warum es überhaupt diese Situation gibt, dass man erstens vergessen hat oder anscheinend nichts weiß und sich erst irgendwo hin entwickeln muss. Und ich glaube, das muss man mal hinterfragen, ob wir nicht alles schon sind.
Ja, bitte ins Mikro sprechen, aber das ist jetzt auch jetzt ein bisschen ein Widerspruch, finde ich, zu dem, was der finde ein bisschen ein Kontrast zu dem, was Stefan gesagt hat, nämlich im Zukunftsprojekt, da ging es eigentlich gar nicht so sehr um quasi Prophetie zu betreiben oder Prophetie zu betreiben, wie die Zukunft sein wird, sondern diese bewusst zu gestalten. Aber du sagst jetzt aus dem Gedankenhaus, dass es Zeit gar nicht gibt, aber das wird dann alles sehr schwer vorstellbar, ist quasi schon alles passiert, aber dann kann ich nichts mehr gestalten.
Das kommt immer auf die Perspektive drauf an, ja, von wo du da drauf schaust. Also hier, wir sind ja jetzt in der Zeit, ja, und wir haben ja diesen linearen Ablauf, dem wir folgen, ganz klar. Und hier gibt es diese Entwicklung. Die Frage ist, ob die so sein muss, ob sie auch wirklich so war. Dann gibt es ja noch die Theorie, die Wahrscheinlichkeiten, dass es verschiedene Stränge gibt und man sich dann einfach je nach Fokus, wo man sich drauf zu bewegt, sich dann auch entscheidet, ja, wo man hingeht. Und so denke ich, das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, da hast du mir nicht recht gegeben, dass es auch mit der Vergangenheit eben so eventuell sein könnte, dass es auch da die verschiedenen Stränge und Wahrscheinlichkeiten gibt.
Ich hätte mir die letzte Sendung noch mal anhören sollen, das würde ich machen, aber ich bin da nicht, leider nicht dazugekommen. Ich weiß nicht, wo ich dir jetzt da widersprochen habe, aber du, vielleicht kannst du den Gedanken noch mal wiederholen, das heißt, wir können auch die Vergangenheit bewusst beeinflussen und somit unsere Gegenwart und dadurch natürlich auch die Zukunft.
Ja, im Grunde kannst du auch die Vergangenheit beobachten und dann diesen Strang wechseln oder wählen, ja.
Zumindest für sich selbst, wenn man es jetzt alleine macht.
Genau.
Also es gibt ja noch eine Schnittrealität, eine kollektive Übereinkunft, die halt auch die Vergangenheit festigt, aber eben auch die Zukunft. Und da gibt es dieses Wort Retrokausalität. Wir haben schon mal drüber gesprochen, mit dieser Wand oder diesem Wellenbrecher-Effekt aus der Zukunft. Das haben wir auch im Remote Viewing entdeckt, dass es anscheinend Bestrebungen aus der Zukunft gibt, wo die Zukunft wohl etwas schlechter ausgefallen ist, aus der Zukunft heraus die Gegenwart zu verbessern, sodass deren Zukunft letztlich sich besser manifestiert. Das ist natürlich ganz paradox und schwer zu verstehen aus dieser Perspektive, aber aus der Perspektive der Zeitlosigkeit, wenn man halt immer nur eine Kausalität hat, ohne Zeit, da ist es schon zu verstehen, aber es ist schwer zu vermitteln.
Da gibt es ein Experiment, wenn ich das kurz noch ausführen darf, beziehungsweise die haben eine Studie gemacht. Irgendwie haben sie eine Gruppe, also nehmen wir mal 50 Leute, ja, die an irgendwas gestorben sind, ausgewählt und haben dann zwei Gruppen genommen. Die eine hat für die Hälfte der Menschen, die alle schon gestorben waren, in der Zukunft gebetet. Ja? Und es war nicht bekannt, für wen die jetzt beteten, einfach die haben blind gezogen. Und für den anderen Teil der Menschen, die schon gestorben waren, hat man nicht gebetet. Und dann hat man hinterher ausgewertet und konnte tatsächlich einen Effekt feststellen, dass für die Menschen, für die in der Zukunft gebetet wurde, die sind zwar trotzdem gestorben, aber sie haben im Durchschnitt länger gelebt als die Gruppe, für die man nicht gebetet hatte. also rückwirkend hat man da den Effekt eben dann festgestellt, dass es sogar hier noch eine Wirkung, einen Effekt hat.
Aber hat die jetzt zufällig ausgewählt, die, für die man in der Zukunft, also ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, für die man in der Zukunft betet. Und dann hat man festgestellt, dass die
In der Vergangenheit sind die gestorben.
Ja, ich weiß. Mhm. Aber man hat jetzt die, die schon gestorben war, zufällig ausgewählt, für die man dann betet und die Kontrollgruppe eben. Und dann hat man festgestellt, dass die jetzt dann zufällig länger gelebt haben als die in der Kontrollgruppe.
Ja, dass die Gebete in der Zukunft rückwirkend Einfluss auf die Lebensdauer der Verstorbenen
war. Oder man könnte sagen, man hat dann einfach zufällig die ausgewählt, die länger gelebt haben.
Na, das Zufall kann man da wahrscheinlich
ausschließen.
Ja, klar.
Ja, okay.
Ja.
Mhm. Ja, ich finde es sehr spannend, was ihr sagt, weil ganz ehrlich, eine neue Vergangenheit sehen, ein bisschen habe ich das immer, also ich wundere mich jetzt, ich muss mir das vielleicht wirklich mal anhören noch, dass ich da so widersprochen habe, aber ein bisschen hat es für mich immer diese Bedeutung gehabt, eine neue Vergangenheit sehen. Das ist ja eigentlich, das sagt ja eigentlich genau das aus, was du jetzt gemeint hast, dass man quasi diesen Vergangenheitsstrang auch, also dass man einfach die Vergangenheit noch beeinflussen kann und somit wirklich eine neue Vergangenheit sieht.
Ja, also ich habe diesen Titel ja damals gar nicht so bewusst genommen. Ich habe einfach gedacht, okay, das andere Projekt heißt eine neue Zukunft sehen, dann nennen wir das jetzt einfach eine neue Vergangenheit sehen. So hieß ja der ursprüngliche Artikel im Blog. Und aber tatsächlich.
Also ich glaube, wir sind da bei einem Gespräch draufgekommen auf diesen Titel. Aber ist ja auch egal.
Nee, der Artikel, der ist schon, der war schon 2 Jahre vor der Sendung. Mhm. Aber fand ich halt witzig, den Titel, aber so wie du das jetzt beschreibst, kann man tatsächlich so sagen. Also durch diese Retrokausalität, das ist halt nicht zum Beispiel ein Zukunftsprojekt, dass es nicht nur darum geht, eine neue Zukunft zu sehen oder besser gesagt zu gestalten, sondern dass man eben auch auf die Vergangenheit einwirken kann, zumindest auf die individuelle Vergangenheit. Mhm. Wenn jetzt 1 Million Leute darauf meditieren, ein Ereignis in der Vergangenheit zu ändern, da weiß ich nicht, was passiert. Aber könnte man sich genauso vorstellen, ja, in Richtung Zukunft funktioniert es ja auch, da was zu verändern.
Naja, gut, in Richtung Zukunft ist nachvollziehbar, weil wir haben es ja noch in der Hand, ne? Wir können uns ja, ich meine, gut, freie Entscheidung, da gibt es so viele Thesen dazu. Im Endeffekt, glaube ich, haben wir freie Entscheidung, aber 99,9% von dem, was wir entscheiden, ist mechanisch. Und dadurch wirkt es so, dass wir roboterhaft einfach in eine vorbestimmte Zukunft laufen. Aber okay. Aber das ist einfach ein interessanter Gedanke, finde ich, den man vielleicht da jetzt als ein bisschen als Fazit dieser Sendung auch schon sehen kann. Übrigens, Skype-Leitung ist offen. Wenn jetzt jemand noch eine Frage hat für heute Abend, dann jetzt anrufen oder ja, heute in 2 Wochen oder wann auch immer es passt. Aber das ist vielleicht so ein bisschen das, was man aus dem heutigen Abend vielleicht mitnehmen kann, jetzt neben den vielen Details, die äußerst spannend sind, dass man eben wirklich auch eine neue Vergangenheit buchstäblich sehen kann. Mhm.
Ja. Ich finde, wir sind genial. Das haben wir gut rausgearbeitet.
Wir versuchen es manchmal.
Und wir haben jetzt noch einen Anrufer. Nehmen wir ihn rein. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ich hatte eben nur eine kurze Frage zu dieser Geschichte mit den Verstorbenen, mit den Gebeten. Ist es nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, widersprüchlich? Man sagt ja, die Zukunftsszenarien, also es gibt mehrere Zukunftsszenarien, Zukunftsstränge sozusagen oder Dimensionen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Also quasi eine nicht determinierte Zukunft aus Sicht der Gegenwart. Nun wäre es ja so, dass aus Sicht der Verstorbenen, die wir auch immer geartet, diese Gebete sozusagen auf sie einwirken aus der Zukunft, wäre die Zukunft aus Sicht der Verstorbenen ja immer noch undeterminiert. Also wie kann jetzt da aus der Zukunft ein Determinismus reinkommen in diese Verstorbenen, ohne dass man jetzt diese Arbeitshypothese komplett aufbricht, dass eigentlich die Zukunft undeterminiert ist? Ich hoffe, man hat es verstanden.
Ich habe keine Ahnung.
Moment, ich versuche das jetzt nochmal kurz. Also du sagst, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen freien Willen haben und dass die Zukunft letztlich offen ist.
Genau, also man sagt ja so, die Zukunft ist ja kein gerichteter Zeitstrahl, gell? Also das ist ja also quasi das, was wir erleben, dass es quasi mehrere Szenarien gibt. Das hängt ja von unseren von makroskopischen und mikroskopischen Entscheidungen ab. Es gibt mehrere Szenarien, sagen ja auch teilweise, glaube ich, ihr Remote Viewer, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern ein mögliches Szenario von vielen. Und jetzt aus Sicht, wenn wir uns mal reinversetzen, also angenommen, wir versetzen uns jetzt in die Gegenwart der Verstorbenen, ja, wir sind jetzt in der Gegenwart der Verstorbenen und aus irgendeiner Zukunft, das ist ja dann nur eine mögliche Zukunft aus Sicht der Verstorbenen, kommt eben diese Gebetseinwirkung, wie ich es jetzt mal nenne. Wieso hat die dann einen universalen Effekt eben auf diese Verstorbenen? Weil eigentlich sollte ja universal trotzdem für die Verstorbenen mehrere Zukunftsszenarien geben. Aha. Ich hoffe, dass es jetzt so klarer wird.
Ja, ich verstehe es. Ja. Das heißt, für diese Verstorbenen wäre die Zukunft dann determiniert, nämlich die, wo jemand sich auf sie konzentriert und ihnen für sie betet zum Beispiel.
Genau, genau richtig, weil ich stelle mir dann vor, ich meine, dann wäre sie nicht mehr so frei wie sonst, weil ich meine, die könnten jetzt ja von der Klippe springen und sagen, okay, shit, aber das ist ja mein freier Wille, ich springe jetzt von der Klippe, obwohl ich am meisten Gebete abbekommen habe. Also das wäre dann ein Widerspruch.
Ja, gemorfter Nutzer schreibt, er fragt, wie Retrokausalität möglich sein soll, wenn es keinen Determinismus gibt. Also das ist die Frage.
Ja, Stefan, das ist die Frage.
Marie, habt ihr da Antwort drauf?
Also ich denke, Zeit ist ein interaktiver Prozess, und zwar in beide Richtungen. Also da kann die Zukunft gar nicht völlig determiniert sein und wahrscheinlich auch nicht die Vergangenheit, wenn man so drüber nachdenkt. Es gibt natürlich gewisse Meilensteine, sage ich mal, zum Beispiel man weiß wohl ziemlich sicher, dass unsere Sonne irgendwann in ein paar Milliarden Jahren ausbrennt und ja, dass die Erde halt dann eben auch ein Verfallsdatum hat. Das sind so
die ist dann, glaube ich, in der Sonne, weil die dann zur Supernova wird und sich ausbreitet nach den Modellen halt, ja, gut.
Oder kurz davor dann halt verkohlt. Aber ja, das sind so Meilensteine. Da können wir jetzt nicht so viel dran machen, wahrscheinlich. Außer man hätte jetzt eine unglaublich abgefahrene Technologie, aber dann kann man sich gleich ein neues Sonnensystem suchen. Aber es gibt eben auch das, was innerhalb des freien Willens der Menschheit liegt. Und da ist dann eben die Frage, welche Schnittrealität wollen wir alle zusammen? Oder welche Tendenz, welcher Trend der Menschheit ist gerade so stark, dass das dann die neue Schnittrealität wird? Das ist ja im Grunde das, was wir im Zukunftsprojekt gesehen haben. Das hat sich ja von den ersten Sessions sehr stark verändert. Und also erst diese transhumanistische Dystopie, die dann letztlich in einem zivilisatorischen Niedergang mündet, weil man sich nicht mehr vermehrt und so, hin zu einer sogenannten Utopie. Ich mache es mal in Anführungsstrichen, weil das ist dann halt auch nicht, also der Weg dahin ist dann eben auch nicht rein paradiesisch. Stichwort Schattenarbeit auf gesellschaftlicher Ebene. Alles kommt hoch. Das merken wir ja in den letzten Jahren sehr stark. Es ist eben ein interaktiver Prozess. Und wir haben das eben damals gemerkt, als quasi Bernhard und Rudolf auf uns zukamen, als wir uns zufällig mal darüber unterhalten haben und dann gemerkt haben, okay, die hatten ja auch gleichzeitig so ein Projekt laufen mit ihrer Methode und das hat sich eben gedeckt und auch dieser Wandel von der Dystopie, also der reinen Dystopie, zu einer Form, wo plötzlich zwei Realitäten parallel existierten, also gleichberechtigt existierten, hin zu einer Realität, wo die Dystopie immer mehr zu verschwinden scheint, die wir damals gesehen haben. Also wir sehen sie jetzt tatsächlich auftauchen, die Versuche, das durchzuführen, aber es klappt halt nicht. Also es verläuft halt im Sande scheinbar, was schon geplant war. Und ja, das ist sehr spannend zu verfolgen.
Was verläuft im Sande?
Ja, so gewisse Agendas.
Okay.
Also muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen.
Okay. Negative Agendas verlaufen jetzt da irgendwie im Sande.
Ja, oder halt, ich sag mal, Agendas, wo die Macher glauben, das wäre das Beste für die Menschheit, aber letztlich ist es halt nicht das Beste für die Menschheit.
Mhm. Ja.
Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, glaube ich, sofort Bescheid.
Mhm. Ja, es gibt einige Kandidaten.
Also, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sozusagen eine Art Konsens, das nenne ich jetzt mal kollektiven Unbewusstseins vielleicht, wenn wir jetzt das C.G. Jung ansprechen. Das kollektive Unbewusste oder der Konsens bestimmt dann die Zukunft, beziehungsweise, wie du gesagt hast, vielleicht auch gleichwertig die Vergangenheit. War das jetzt so gemeint?
Genau, also hauptsächlich jetzt die Zukunft, weil ich denke, die Menschheit ist sich noch nicht bewusst, dass die Vergangenheit vielleicht auch variabel ist oder interaktiv. Ist ja auch
definitiv nicht, ne? Also
ja, also wenn man linear denkt, und das ist nun mal so unsere Wahrnehmung in dem menschlichen Bewusstsein, dass wir halt linear auf einer Zeitachse laufen, dann ist es halt einfach ein völliges Paradoxon, dass man sagt, okay, die Vergangenheit ist auch interaktiv beeinflussbar. Nur es gibt eben Beispiele, zumindest individuelle Beispiele, wo man sich selbst aus der Zukunft heraus geholfen hat. Bernhard hat mir gestern noch so ein Beispiel erzählt. Ich habe ihn gefragt, ob er heute nicht mal anrufen möchte, um das zu erzählen. Ist heute leider nicht da, aber er hat
Bernhard
tatsächlich
Reicher.
Genau, ja. Der hat tatsächlich sowas erlebt, wo er sich selbst aus der Zukunft wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Mhm. Aber da wir jetzt schon so spät sind, ich denke, das kann er dann bei der nächsten Gelegenheit auch selbst mal erzählen.
Er wird nächstes Jahr mal wieder zu Gast sein. Also vielleicht passt es da rein.
Also grundsätzlich kann ich mir das auch vorstellen. Ich meine, da gibt es ja diese verallgemeinerte Quantentheorie mit Lukacs und so weiter, die auch im makroskopischen Bereich eben Verschränkungskorrelationen erlaubt, gell? Und die sind ja auch zeitlos. Also die sind ja nicht zeitgebunden, sozusagen, ja. Genau, das kann ich mir vorstellen, dass man sich da mit seinem zukünftigen Ich vielleicht verschränkt, jetzt mal blöd ausgedrückt, und dadurch Informationsströme. Aber es heißt
verschränkt ja, diesmal wahrscheinlich schon und deshalb.
Ja, aber ich glaube auch nur unbewusst, weil tatsächlich ist ein Axiom von Lukacs, dass man es nicht ausnutzen kann sozusagen. Weil
man kann es nicht vorhersagen. Ich glaube, diese, ach Gott, ich vergesse immer, wie diese Theorie heißt. Aber sobald
man
die Erwartungshaltung ist da ganz wichtig.
Genau, richtig. Ja. Genau, das untersucht ja auch dieser Professor Meyer an der TUM. Wenn die Erwartungshaltung reinkommt und man vermutet irgendein Muster, dann verschwindet die ganze Verschränkung plötzlich. Ja. Und ich glaube, es ist dann etwas Unbewusstes, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass wir quasi uns verschränken können mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft, weil dieser eindimensionale Zeitstrahl ist ja, wie gesagt, eigentlich nur eine Illusion, eine subjektive, ja.
Das kann man übrigens auch divinatorisch machen, oder eigentlich ist es schon manifestatorisch, wenn man es so nennt. Es gibt, also, da hat mich Lynn Buchanan so inspiriert in einem Video, das ist einer der ursprünglichen Remote-Viewer, dass man quasi auch eine Session machen kann auf sein eigenes Zukunfts-Ich, zum Beispiel in einem Jahr, und von diesem Zukunfts-Ich quasi wichtige Tipps anfordert, worauf man in den Zeitraum von jetzt bis zu diesem Zukunfts-Ich achten sollte, um quasi das noch optimaler zu machen oder quasi besser zu machen als so, wie es sich für dieses Zukunfts-Ich entwickelt hat. Wichtig ist dabei, dass man dann in einem Jahr, wenn man dieses Zukunfts-Ich quasi geworden ist, auch die rückwärtige Session macht. Also das quasi an dein Vergangenheits-Ich schickt. Sonst ist der Kreis nämlich nicht geschlossen. Ja. Das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Und was dabei rauskam, also die Tipps, die waren durchaus, ich wusste erst nicht, was die bedeuten, aber im Laufe der Entwicklung des Jahres waren die durchaus plausibel und sehr hilfreich. Also ich glaube, das hat mir einiges leichter gemacht.
Ja, das machen wir tatsächlich auch. Wir haben, glaube ich, sogar einen Blogartikel veröffentlicht, mal Entscheidungshilfe aus der Zukunft schicken. Da steht es auch richtig drin, wie man das auch so machen kann. Ja, funktioniert, empfehle ich tatsächlich auch. Ja, gebe ich dir recht.
Also zusammengefasst ist tatsächlich auch bewusst machbar, also weil das wird sich ja dann wieder mit der allgemeinen Quantentheorie, die jetzt ja keinen Einspruch hat auf Richtigkeit, dass es nur unbewusst passiert, diese Verschränkung in die Zukunft, wäre das quasi vielleicht ein anderer Mechanismus, weil ihr sagt ja, man kann das bewusst durch ihre Techniken quasi so ausnutzen, oder?
Ja.
Ja.
Durchaus.
Okay, verstehe. Ja, sehr interessant. Jetzt quant der Kopf, weil jetzt habe ich viele Widersprüche und
Der Kopf qualmt sowieso. Ja. Wir sind schon weit über drei Stunden. Wir sind schon über drei Stunden. Ja. Aber vielen Dank für deinen Anruf und die wirklich interessanten Inspirationen und Gedanken.
Ja, gerne. Danke und danke auch an die Gäste. Danke.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt einmal so stehen lassen. Da können wir jetzt einmal alle drüber nachgrübeln und versuchen herauszufinden, was das bedeutet, ne? Eine neue Vergangenheit jetzt auch zu sehen. Eine neue Zukunft zu sehen ist ja einleuchtend irgendwie. Aber mir hat das eben auch sehr gut gefallen, dieser Titel, eine neue Vergangenheit sehen, weil der eben diese, ja, so ein bisschen das offen lässt, diesen Aspekt da einfach reinbringt. Ja, also nicht nur, ja, klar, am Anfang, er knüpft natürlich an das Zukunftsprojekt an, aber er hat wirklich ein Eigenleben, finde ich, der Titel. Marie, hast du noch abschließende Gedanken zu dem Ganzen? Das ist riesig.
Mir fällt tatsächlich nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was es dazu jetzt für den Moment zu sagen.
Was wir heute sagen können, glaube ich auch. Ja, vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr heute wieder mal meine Gäste wart. Und Stefan, von dir noch ein abschließender Gedanke, den du noch loswerden möchtest?
Ja, also im Prinzip das, was ich schon gesagt hatte. Also, dass Zeit eigentlich ein interaktiver Prozess ist in beide Richtungen. Und auch wenn es schwerfällt, das in die Vergangenheitsrichtung zu fassen, zu verstehen, so ist es zumindest wichtig, dass wir unsere Vergangenheit, also auch die ferne Vergangenheit, aufdecken, um uns unseres Potenzial als Spezies wieder bewusst zu werden. Weil ich denke, es gab einen Kataklysmus, mindestens einen, wahrscheinlich mehrere. Es gab einen Bewusstseinsabsturz. Wir haben sehr viel vergessen. Das wieder aufzudecken, das ist, denke ich mal, wichtig, um da auch wieder an einen bestimmten Punkt zu kommen und diesen halt auch zu transzendieren. Das heißt, Fehler, die vielleicht damals gemacht wurden, nicht zu wiederholen. Also im Prinzip eine optimalere Version dessen, was schon mal da gewesen ist, zu erschaffen.
Ja, ich bin ein bisschen pessimistisch gerade, was das anbelangt, aber ich hoffe inständig, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Auch aus der unmittelbaren, also auch aus der vor 70 Jahren zum Beispiel.
Ja, das auf jeden Fall.
Und auch, aber wir haben sogar die vergessen, die lernen. Kommt mir vor, ich weiß es nicht. Also wenn da jetzt offen darüber gesprochen wird, ach ja, dann schlimmstenfalls müssen wir halt einen nuklearen Schlagaustausch da in verschiedensten Konfliktherden in Kauf nehmen. Leute, das ist jetzt hier komplett wahnsinnig geworden. Also das ist meine Reaktion drauf. Ich habe da wirklich keine andere Reaktion mehr. Ich tue mir in letzter Zeit echt ein bisschen schwer mit dem, was da abgeht. Das ist einfach...
Aber das meine ich mit gesellschaftlicher Schattenarbeit. Das kommt jetzt alles nach oben. Das war schon lange da alles. Ja. Diese Finsternis, das Verborgene. Aber wir sind gerade in einer Zeit, die Astrologen sagen auch, das geht jetzt ins Luftzeitalter. Mhm. Da kommt das eben alles nach oben. Und ich denke, da wird vielen Leuten noch der Atem stocken, was da noch alles ans Licht kommt.
Definitiv. Bei mir passiert das jetzt schon. Ja, moin, schreibt Tarek, mal ein bisschen mehr Positivität. Hey, ich versuch's. Ich meine, hast du heute die Nachrichten gehört und gestern und überhaupt. Aber ja, klar. Wir haben es in der Hand. Die Zukunft und ja, vielleicht auch die Vergangenheit.
Und ich denke mal, diese Atomgeschichten, ja, da gibt es ja auch Anzeichen, dass das auch nicht zugelassen wird.
Ja,
jetzt nicht unbedingt für die Menschheit, sondern
auf das verlassen wir jetzt,
weil der Planet eben auch wertvoll für einiges, sage ich mal.
Ja, okay, aber also für mich schlimm genug, dass wir da ernsthaft schon wieder dran denken. Das ist eine, also in meinem engeren Bekanntenkreis gibt es Leute, die sagen, oh, gut, dann muss das halt sein oder so.
Ich denke. Ja,
man kann eh nichts machen, das kommt dann immer. Ja, man kann ja nichts machen. Oh. Also da gehe ich so richtig in Saft, ja, weil, wie wir heute gesehen haben, ja, man kann was machen.
Also man muss es halt machen. Einfach. Man muss nur als kritische Masse Nein sagen. Aber das ist zugleich auch das Schwierigste daran.
Ja, genau.
Das erstmal bewusstseinsmäßig auf die Reihe zu kriegen.
Ja.
Couch-Potato-mäßig
vielleicht auch, ja.
so ein kompletter Atomkrieg, der dann quasi die Welt vernichtet, das wird, glaube ich, nicht zugelassen.
Das wird nicht zugelassen. Also keine Ahnung, ja. Also selbst wenn es dann zugelassen würde, wenn wir es versuchen würden, wäre das für mich schon eine komplette Failure. Also dann.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt sich, ja.
Und das ist ja gerade auch, ich sag mal, die letzten Jahre gewesen, da fand ich es auch etwas erschreckend, wie viele Leute da plötzlich bei bestimmten Dingen mitgemacht haben. Und da dachte ich mir so, man hat euch jetzt euer ganzes Leben lang in der Schule erzählt, was da so vor 80 Jahren zum Beispiel in Deutschland passiert ist. Habt ihr nichts daraus gelernt?
Nein.
Seht ihr nicht, wie Faschismus und Totalitarismus entsteht?
Und Kriegshetze.
Und Kriegshetze sind immer noch die ganzen alten Mittel. Also man muss sich, ich habe mich schon sehr früh damit beschäftigt und ich habe das halt, ja, ich dachte, die Leute, die wären da schon aufgeklärter, die würden es bemerken. Allerdings, ja, war dann eben nur ein ganz kleiner Teil. Also ein kleinerer Teil, als ich gedacht hatte. Aber ich denke, durch diese Ereignisse ist auch trotzdem wieder sehr viel Bewusstheit entstanden. Und ja, das gehört wahrscheinlich zu dieser gesellschaftlichen Schattenarbeit dazu, dass erstmal das dunkelste Dunkel überhaupt hochkommen muss, damit man halt was Besseres daraus transformiert.
Wo viel Schatten, da auch viel Licht.
Genau, ja.
Gut, das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein gutes Schlusswort. Liebe Marie, lieber Stefan, vielen Dank für diesen ausgesprochen spannenden Abend.
Ich danke dir.
Ja, gerne.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Crop FM. Genau jetzt.
Und das nächste Mal, nämlich am 18. Oktober 2024, ist mein Gast Anneliese Gattringer. Und sie ist, wie sie sagt, oder die, wie sie sagt, die Multidimensionalität der menschlichen Erfahrung körperlich wahrnehmen kann. Und was das genau bedeutet und warum sie sich als Dekodiererin sieht und ausdrücklich nicht als Channel-Medium, und welche Eindrücke sie beim Lesen des Buches übrigens auch das Alien-Projekt von Clara Wolf hatte, über das sind wir dann auch irgendwie da so zusammengekommen über Mail. Da gibt es auch eine Sendung mit Marcel Polte. Und auch Clara Wolf hatte also völlig abstruse Erlebnisse, die sie einfach anders anspüren als das, was noch in den 90ern oder sogar noch in den Nullerjahren Menschen erlebt haben, wenn sie irgendwie so diese klassischen, sag ich mal, Entführungserlebnisse, auch wieder unter ziemlich dicken Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass die Leute nichts erleben, aber jedenfalls irgendwie verändert sich da was, auch in unserem Zugang mit derlei Dingen. Ja. Und ja, die nächste Sendung wird eine Dekodiererin bei mir zu Gast sein. Und ich bin ausgesprochen gespannt darauf. Ja. Anneliese Gattringer. Zu hören am 18. Oktober 2024. Mir bleibt nur mehr, mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse zu bedanken. Wir hören uns wieder am 18. Oktober, genau in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
It started in a valley, with trees and everything. It got a little smelly. We blamed it on the king. A great misunderstanding startled the baboo. We begged for happy endings, but someone nuked a zoo. What happened? I didn't hear you say. Fortune tellers got my soul, and they know they didn't go astray. And I remember where the tears come, shaving cowards in the sun. Placed her bets and waved goodbye. So I took her out and I was gone. Holy, holy man has gone, taught us how to stay. Plastic coating in my face, but still time to find a way. And it's all about the outcome. Holy, holy man has gone, taught us how to stay. Plastic coating in my face, there's still time to find a way. And it's all about the welly.